Ich finde, wir sollten mal eine entspannte Sendung machen.
Eine entspannte Sendung.
Komm, wir hatten das
ganz,
letzte Mal.
Ganz relaxed.
Wir hatten das letzte Mal diese Game Studies-Geschichte.
Ja. Es war sehr, sehr akademisch.
Ich bin jetzt gerade irgendwie dabei, ganz viel theoretische Philosophie zu lernen.
Richtig. Dein Kopf ist sowieso schon voller Theorien und
Theoretische Philosophie und Logik. Zwei Klausuren noch jetzt am Montag.
ganz, ganz schlimm.
Mein Fuß
Der Fuß tut weh.
gebrellt oder
Ja, angebrochen.
angebrochen.
Nee.
Und
Heute machen wir es ganz entspannt.
ich
Ja.
glaube, wir lassen uns mal wirklich so eine richtig entspannte
Ja,
Sendung
ganz
machen.
entspannt. Ja.
Ohne
Ganz,
Stress.
ganz relaxed. Alles ist cool, kein Stress.
Wir haben auch keine großen Themen diesmal.
Nee, diesmal nicht. Heute wird es ganz bedächtig.
Eigentlich haben wir überhaupt nichts zu tun.
Wir haben eigentlich wirklich nichts zu tun, aber wir werden natürlich trotzdem brav podcasten.
Das Semester ist vorbei.
Ja, das ist wunderprächtig.
Und ich würde sagen, fangen wir an, oder?
Ja, fangen wir mal an.
Hallo und herzlich willkommen zum Pixel-Diskurs-Podcast, Episode 6. Jede Woche Sonntag hört ihr uns auf pixeldiskurs.de, iTunes und sämtlichen Podcast-Services, die ihr euch so vorstellen könnt. Mein Name ist Stefan Simond und mir gegenüber sitzt
Sebastian Möller, einen wunderschönen guten Tag.
und wir haben heute eine hochentspannte Sendung, eine ganz entspannte Sendung.
Ja, lehnt euch zurück, holt euch Knabberzeug. Es wird sehr gechillt.
Richtig entspannt. Zieht euch aus und macht's euch bequem.
Moment.
Wir sehen ja niemanden. Mir ist das ja
Ja,
egal.
ja. Man weiß ja auch nicht, zu welchen Tageszeiten sich die Leute das anhören.
Ja.
Also, ne?
Aber gibt es eine Tageszeit, zu der man nicht entkleidet sein sollte? Das ist die Frage.
Das. Okay. Ja, das
Also
ist eine gute Frage.
zwei Sachen habe ich noch. Habe ich auf der Agenda, bevor wir uns ins Getümmel stürzen.
Ja.
Die erste Sache ist, dass ich nochmal darauf hinweisen möchte, dass wir ja immer unseren Song der Woche am Ende jeder Episode haben. Und bislang haben wir noch nicht super viele Songs zugeschickt bekommen. Also das heißt, abgesehen von den Leuten, die ich kenne, null. Und deshalb würde es mich sehr freuen, wenn alle diejenigen, die zuhören, ich habe das manchmal auch vergessen zu sagen, und die Musiker sind oder Musikerinnen, weiß man ja immer nicht. Vielleicht mir Musik schicken möchten. GEMA-freies Zeug, was wir dann ans Ende unseres Podcasts klatschen können. simond@pixeldiskurs.de. Da könnt ihr das immer hinschicken, wenn ihr möchtet.
Ich habe auch noch einen kleinen Nachtrag zu machen, nämlich zur letzten Folge. Und zwar zu unseren Top 5, wo ich Super Mario Bros. Angeführt habe als Spiel mit ludonarrativer Dissonanz. Wo du gesagt hast, lieber Stefan, das wäre eine Game Theory. Aber ich muss dich enttäuschen, es ist keine Game Theory. Es stimmt.
Ja, ich
Ein
weiß, ich hab's auch
werter
gelesen.
Mensch hat auf Facebook.
Nicht nur ein werter Mensch, Andrew war das.
Ja,
Das
der
ist
Andrew war's.
derjenige, Andrew ist die Person, die das Musikstück, den Song der Woche von letzter Woche eingeschickt hat. Christ Returns Tomorrow. Das ist sozusagen das ist Andrew
Ja,
dahinter.
okay, lieber Andrew, danke. Genau, und der liebe Andrew hat uns darauf aufmerksam gemacht, dass im Booklet von Super Mario Bros. Tatsächlich als Synopsis, also als Anfang der Geschichte, tatsächlich steht, dass das ganze Pilzkönigreich oder die Bewohner des Pilzkönigreichs in Blöcke verwandelt wurden. Also wenn ihr Super Mario Bros. Spielt, und da wird es demnächst wieder eine tolle Gelegenheit zu geben, da komme ich aber später noch zu.
Oh, ich
Ja.
weiß gar nicht, worum es geht. Ich bin richtig gespannt
Du
jetzt.
weißt gar nicht, worum es geht, sehr schön. Ja, aber wenn ihr demnächst das wieder
Doch, ich
spielen
weiß, worum es
wollt.
geht. Ich weiß, worum es geht. Ich
Ja,
weiß schon,
du
aber ich sag
weißt
noch nichts.
du
Ich sag
sagst
noch
noch
nichts.
nichts, aber
Kein Spoiler.
noch nicht ist noch. Genau, wir bauen Spannung auf. Deshalb, also der liebe Andrew, der hat uns darauf aufmerksam gemacht, das ist keine Game Theory, es ist tatsächlich Teil der Handlung. Ja? Denkt dran, wenn ihr es das nächste Mal spielt.
Das macht das ganze Spiel wahnsinnig grausam, ne?
Es ist Mario als begeht Massentötung
Der
durch Blöcke
Schlacht für
zerschlagen.
Geld schlachtet der da die
Für
Bewohner
Geld,
ab.
Pilze und
Geld und Pilze, ne?
auch Feuerblumen.
Was ein Typ.
Und nur damit er diese Prinzessin
Was ein Typ.
Toadstool, glaube ich, heißt sie, ne?
Tatsdo?
Ich glaube, ne? Peach hieß sie ja noch nicht in dem
Peach
Teil.
hieß sie später dann? Oder war,
Genau.
ist es nicht ihr Vorname einfach nur? Heißt sie nicht Peach Toadstool?
Das kann
Toadstool?
sein.
Toadstool?
Ja.
Keine Ahnung.
Sie hat, Genauso wie Mario mit Nachnamen ja auch Mario heißt, wie wir in dem Film gelernt haben.
Mario Mario?
Genau, Mario Mario und Luigi und Mario. Ja, das ist ganz grauenhaft. Das,
ja, okay, Trash-Kino der 80er Jahre.
Oh, was oder das 90er?
Kann schon sein.
Oder?
Es sieht fast eher nach 90ern aus.
Ja, ja. Also mit einem ganz, ganz...
späte 80er, Anfang bis Mitte 90er.
Mit einem ganz, ganz schlimmen Yoshi. Ich glaube, der vielen Kindern auch Albträume bereitet hat, weil Yoshi sah nicht aus wie so ein knuddeliger Dino, sondern wie so ein Velociraptor aus Jurassic Park.
Ja, und Bowser war ja auch ein Mensch und kein...
Ja.
Naja, egal.
Es ist ganz schlimm. Also, könnt ihr euch angucken, wenn ihr mal mit Leuten gepflegt abends ein Bierchen trinkt, ja? Und dann könnt ihr euch das angucken und euch fragen, was die Leute da verbrochen haben.
Sollen wir mal ganz entspannt zu unseren gegenwärtigen Spielerlebnissen rüber...
Ja.
Gleiten.
Ja.
Eigentlich mache ich hier immer so Musik, so ein bisschen.
Das geht heute nicht.
Ich habe eigentlich was vorbereitet auf dem Klavier. Aber das geht nicht wegen meinem Fuß. Mhm. Das wird unterschätzt, dass beim Klavier die Füße durchaus wichtig sind.
Mhm.
Man denkt immer, das sieht man ja nicht, wenn jemand, der nicht selbst Klavier spielt, der schaut sich das dann an und der sieht da fuchtelt lieber mit seinen Händen rum. Tatsächlich ist es aber so, dass du mit den Füßen ganz aktiv sein musst, vor allem mit deinem rechten Fuß. Weil du immer das Pedal zum Halten des Tones drücken musst und immer an der richtigen Stelle loslässt. Das ist fast schon so, als würde man bei einem Schlagzeug, hat man ja auch so eine Bassdrum, die man immer drückt.
Genau.
Da ist man eigentlich hochaktiv mit. Und deshalb kann ich das jetzt leider nicht machen. Das kann ich leider nicht präsentieren. Aber macht auch nichts. Machen wir ohne Musik.
Ja, wir hatten ja im letzten Podcast dafür sehr, sehr viel Musik.
Wir hatten sehr viel Musik. Und wir haben auch an diesem Podcast zumindest am Ende wieder Musik. Song der Woche. simon@pixeldiskurs.de.
Genau.
Schickt mir eure Musik. Was wollte ich jetzt machen?
Ja, du wolltest ganz gechillt rübergleiten zu dem, was wir gerade spielen.
Ach, richtig, genau. Spielst du irgendwas anderes als Pokémon Go? Hast du irgendwas noch, worüber du sprechen möchtest?
Nein. Es ist ganz schlimm, weil also wirklich außer auf der PlayStation 4, außer Pokémon Go auf dem Smartphone, gerade wie ihr wahrscheinlich auch.
Wie alle wahrscheinlich.
Hört auf zu lügen, ihr tut es, ja.
Wahrscheinlich gerade während man rumläuft, weißt du, so irgendwie eine App, Pokémon Go,
und die andere
der Podcast. Läuft der Podcast.
Ja. 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 So läuft die dann durch die Stadt.
Podcast.
Oder durch die Walachei. Und versucht dann Pokémon zu fangen. Nee, abgesehen davon spiele ich tatsächlich, also nichts anderes als in den letzten Wochen auch, Overwatch for the Win. Wer Overwatch spielt und es noch nicht mitbekommen hat, Overwatch hat auch eine neue Heldin, die Anna, die ja die Mutter von Pharah ist und die eine sehr witzige, Waffe hat. Sie kann nämlich nicht nur Gegner mit ihrem Gewehr, sie ist eine Sniperin, abballern, sie kann auch ihre eigenen Teammitglieder anschießen und dadurch heilen.
Echt?
Ja, es ist eine sehr krude...
Das ist praktisch. Warum ist da vorher noch niemand auf diese Idee gekommen?
Weiß nicht. Wahrscheinlich, weil man immer überlegen muss, ob die... die bewegen sich ja auch, die Mitspieler.
Ja.
So. Und ich würde vermuten, dass Anna dann eingesetzt wird, wenn man... Jeder, der Overwatch spielt, weiß, wovon ich rede. Wenn man eine Position halten muss und verteidigen muss, dass die sich dann meinethalben auf irgendeine höhere Position begibt, meinethalben auf ein Dach und von dort aus dann die eigenen Teamkameraden, während die unten verteidigen, entsprechend dann heilt von oben. So könnte ich mir das vorstellen.
Ja, oder du gibst sie der Person, die dann immer auf so einer LAN-Party da ist, total betrunken und irgendwie Freund von Feind nicht unterscheiden kann und auf alles schießt, was sich bewegt. Das ist dann
so eine Figur, genau.
Weil dann macht das nichts.
Die ist eigentlich so für Noobs geeignet.
Dann macht das nichts.
Einfach nur alles abballern, was sich dir in die Gegend stellt. Es ist egal, ob es Freund oder Feind ist.
Ja.
Wunderschön.
Ich spiele immer noch Final Fantasy X.
Ja.
Aber weißt du was?
Ich bin jetzt
kurz vor Schluss. Ich habe 126 Stunden in dieses Spiel investiert. Davon würde ich sagen, gut 60 Stunden reines Grinden. Pure Repetition. Sonst nicht. Und also wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig anstrengend. Dummerweise ist es, am Ende kann man dann ja doch sich ein paar Schritte ersparen, indem man diesen Sanmato-Trick macht mit Yojimbo. Das ist so eine Bestia, die man beschwören kann. Ne?
Mhm.
Und dem musst du immer Geld geben. Und wenn man den sozusagen, wenn man da seinen Overdrive-Balken voll auflädt und ihm dann eine ausreichende Menge Geld gibt, also Gil, dann macht er Sanmato. Sanmato. Und
Sanmato.
Ja, so spricht man das doch aus, oder? Sanmato. Und Wakizashi. Wakizashi ist die andere Attacke. Wenn er Sanmato macht, dann bedeutet das, dass der Gegner, egal wie stark er ist, augenblicklich tot ist. wahnsinnig gut. Und das kann man ein bisschen ausnutzen, um sozusagen sich die ganz schweren Kämpfe zu ersparen. Aber dann kommt die fatale Trophäe, an der ich momentan sitze. Das ist nämlich die, dass man das Sphärobrett für alle maximieren muss. Hm. Für alle komplett ausbauen muss, alle leeren Knoten
durch die. Das ist dann eine Sisyphus-Arbeit.
Ja, du musst die ganze Zeit grinden. Mehr Level bekommen, mehr diese Sphären zum Freischalten der Knoten bekommen. Du machst nichts. Währenddessen schaue ich Game of Thrones. Währenddessen lese ich John Rawls Theorie der Gerechtigkeit. mache ich mit der einen Hand immer so. Ja, auch in der Logikvorlesung ging das ganz gut.
Also wenn ihr demnächst eure Steuererklärung machen müsst und euch das sehr langweilig, dann holt euch Final Fantasy X für die Vita oder die PS4 und nebenbei grindet ihr einfach.
Das ist schön.
Man kann einfach alles nebenbei machen. Ja, Staub wischen.
Ich habe gemerkt, das ist wie so, ich habe das in der Vorlesung dann gemacht, ne, unter der Bank so ein bisschen. Mhm. Normalerweise sitze ich in der Vorlesung immer ganz, ganz vorne und beteilige mich auch viel.
Und ist immer natürlich sehr wachsam.
Selbstverständlich.
Ein ordentlicher Student.
Selbstverständlich. Ich zeichne auch manchmal so ein bisschen was und dann kann ich mir das ganz gut merken, worüber wir dann gesprochen haben. Ich habe gemerkt, wenn ich Videospiele spiele dabei, wenn ich so, also wirklich so ein stumpfes Grinden, das hilft mir dabei, mich zu konzentrieren, weil meine Aufmerksamkeit hin und her schweift von der Vorlesung zum Spiel und zurück. Mhm. Dadurch kommt mir die Vorlesung nicht so lang vor. Ich kann mich besser darauf konzentrieren. Das ist wie so eine alte Oma, die strickt. Weißt du? Ja. So eine alte Oma, die strickt und guckt dabei Fernsehen oder unterhält sich. Das Stricken, das nimmt ihre Aufmerksamkeit nicht komplett weg von allem um sie herum, sondern sie ist trotzdem noch irgendwie da. Aber irgendwie macht das ganze Leben etwas unterhaltsamer. Und das ist so bei Final Fantasy. Das ist übrigens, weißt du, wo das auch so ist?
Bei was?
Pokémon Go.
Ach, du machst, ja, richtig, bei Pokémon Go. Da ist es definitiv unterhaltsam. Das kannst du auch immer nebenbei machen. Und hier in Marburg laufen die Leute schon wie irre durch die Straßen und jagen einen Pokémon nach dem anderen. Und übrigens, wer natürlich bei euch Team Rot ist, ja, der ist mein Freund, ja, der ist mein Buddy. Das ist der Stefan leider nicht, der ist Team Blau, ne?
Richtig, Team Mystique. Auf Deutsch heißt es, glaube ich, Team Weisheit.
Und was ist wieso übersetzt man Mystique mit Weisheit?
Ich weiß es nicht.
Also,
und Team Rot ist, glaube ich, Team Willenskraft?
Ich glaube, sowas war es, ne?
Und Team Gelb ist Intuition, glaube ich.
Aber wir haben Willenskraft. Und jeder, der Willenskraft hat, der hilft mir dabei. Wenn ihr das hier in Marburg hört, ja, bitte, alle Punkte, alle Arenen besetzen.
Ja, das ist eigentlich ganz spannend. Ich mache das jetzt immer, wenn ich unterwegs bin.
Pokémon ja, Go. Eben, ne? Dafür ist es ja auch da. Also ich laufe ja auch die meisten Strecken zur Uni. Außer es regnet jetzt wirklich ganz dolle. Und das Wetter ist ja eh so eine Sache für sich in letzter Zeit. Aber ansonsten, ja, dann läufst du Richtung Uni und währenddessen fängst du dann halt deine Pokémon und ach, es ist herrlich. Es macht Spaß. Man fühlt sich wieder zurückversetzt in die 90er.
Ich habe was mitgebracht zu Pokémon Go.
Ich
und
auch.
Zwar hat der Sebastian Starnke auf Facebook, der schreibt da so immer mal wieder, postet der seine Beobachtungen und Hypothesen, heißt es. Und da postet er immer jeden Tag sozusagen das, was er festgestellt hat oder was er beobachtet hat beim Spielen von Pokémon Go. Und er hat da so einen kleinen Eintrag verfasst. Ich habe ihn auch gefragt, ob wir den hier mit einbringen dürfen. Er hat sich lieber netterweise dazu bereit erklärt. Wenn nicht, hätte ich es natürlich trotzdem gemacht. Den würde ich vielleicht mal vorlesen kurz, weil der ist sehr prägnant und er ist sehr charakteristisch für auch meine Spielerfahrung bei Pokémon. Und wahrscheinlich auch für viele andere. Also Pokémon Go, dritter Tag. Erste Beobachtung. Das ist jetzt Zitat von Sebastian Starnke. Mhm. Ich bin heute meinen Ausweis abholen gegangen, der bereits seit 3-4 Monaten beim Stadtbüro lag. Und dabei habe ich noch einen kleinen Umweg von 1-2 Kilometern zurückgelegt, nur um noch mehr spielen zu können. Ich hasse jede unnötige Bewegung, aber ich liebe dieses gottverdammte Spiel. Zweite Beobachtung. Bereits vor dem offiziellen Release in Europa spielen selbst in Hildesheim so viele Leute schon Pokémon Go. Gestern traf ich mit Diana einen netten Kerl Anfang 20, der uns fragte, ob wir das Lockmodul angeschaltet hätten. Ein Lockmodul ist ein Spielgegenstand, bei dem man an einem Pokestop, eine von verschiedenen realen Sehenswürdigkeiten, die in der App selbst eine Art Itemspender und damit Fixpunkte repräsentieren, mehr Pokémon für eine Dauer von etwa 30 Minuten anlocken kann. Dieser Unlock-Effekt ist nicht auf einen Spieler begrenzt, sondern für alle Spielende auf der Karte ein See und damit nutzbar. Ist gut, ne?
Ja.
Dritte Hypothese. Urbane Legenden werden in einem unglaublichen Maße ansteigen. Schon jetzt zeigen sich teils real verbürgte Narrative, die vorher nicht an ein einziges mediales Produkt geklammert denkbar gewesen sind. So hat beispielsweise jemand beim Spielen im Wald eine Leiche gefunden. In Missouri fanden bewaffnete Raubüberfälle statt, in dem mindestens 4 Kriminelle andere Spielerinnen an einen Pokestop mittels eines Lockmoduls gelockt haben. Ist auch gut. Habe ich gelesen, ne? Sorry, kurzer Einschub von mir. Ich hab gelesen, so einen kleinen Guide, so einen Beginners Guide für Pokémon Go. Und da war auch so eine Anmerkung. Du kannst, ob man diese Poke-Coins, die Münzen, die man für reales Geld kauft, ob man die braucht.
Ja.
Und da hat dieser Typ, der diesen Guide geschrieben hat, der hat dann geschrieben, ja, du kannst ein gewisses Geld investieren, um dann diese Lock-Module zu kaufen, aber investier nicht zu viel. Stattdessen schalte das Lockmodul an und dann wirst du innerhalb von relativ kurzer Zeit sehen, dass andere Spieler auch dahin kommen, weil sie davon profitieren wollen und die kannst du dann ausrauben und dann kannst du das ausgeraubte Geld wieder in Lockmodule investieren.
Es ist interessant, wie man, also natürlich niemand möchte ausgeraubt werden, aber es ist doch immer interessant, wie einfallsreich doch Diebe sein können. Oder Kriminelle generell. Also, wer kommt denn darauf, dass man das Spiel so umfunktioniert, dass man damit eine Straftat begehen kann?
Ja.
Ja? Also ich zumindest nicht.
Also ich belasse das jetzt mal bei dem Auszug hier aus von Sebastian Starkes Pokémon Go Tagebuch. Mhm. Ich kann es schwer empfehlen.
Es hört sich auf jeden Fall sehr witzig an.
Ja, man kann ihm auch, ich glaube, du kannst ja auch Leuten bei Facebook einfach folgen.
Mhm, genau.
Und bekommst dann irgendwie die offiziellen Posts. Und ich meine, also er ist ja auch natürlich Games-Journalist und Autor. Und ja, ich finde seine Eindrücke immer sehr interessant, weil das genau mein Eindruck auch ist.
Ja, der Sebastian, was war's?
Sebastian Stanke.
Stank?
S-T-A-N-D-K-E.
Ah, okay, du meinst den Stange. Den gibt's nämlich auch.
Nicht Sebastian Stange, Sebastian Stanke. Stange ist ja der jetzt bei GamePro ist, glaube ich.
Und, der ist aber auch immer sehr witzig.
Ja, der ist auch immer sehr witzig. Sebastian Stanke ist der auch bei uns, wir haben ja das Buch da veröffentlicht. Mhm. Und da ist ja auch mit drin, das Playing in Between. Da sage ich gleich noch was zu. Aber das ist, mein Eindruck von Pokémon Go ist, ich habe eine Rezension auf Polygon gelesen. Mhm. Mein Eindruck von Pokémon Go ist, das ist als Spiel sehr simpel.
Ja.
Und du hast ja noch nicht gekämpft, aber du wirst sehen, die Kämpfe sind ausgesprochen stupide.
Ja.
Das ist wirklich auf den Screen hämmern, hin und wieder mal nach links und rechts wischen und wenn dann so eine Leiste voll ist, dann kurz gedrückt halten, um die Spezialattacke zu machen.
Ah, okay.
Und das ist also wirklich, da kommt es wirklich ganz geringfügig nur auf den Skill an, hauptsächlich auf das Level des Pokémons und die Frequenz, mit der du mit dem Finger auf den Screen
hast. Es muss ja auch sehr simpel gehalten sein. Nicht wie bei der normalen Pokémon-Fassung halt für den Gameboy oder halt jetzt für den 3DS, weil da hast du natürlich mehrere Knöpfe und musst wissen, okay, welches Pokémon, vielleicht mit welcher Pokémon-Typ ist gegen welchen anderen Pokémon-Typ hilfreich und überhaupt. Das ist ja wirklich Rollenspiel. Und das ist halt, ja, es muss halt, man merkt einfach, es ist sehr massentauglich.
Ja.
Das ist halt Wahnsinn, wie viele und vor allem wie sozial es ist. Da werde ich auch gleich noch, wenn wir in der Presseschau dann sind. Oder sind wir nicht eigentlich schon in der Presseschau? Sind wir nicht schon drin?
Wir können das sozusagen fließend übergehen lassen, denn die Presseschau besteht hauptsächlich aus Pokémon-Artikeln.
Wir haben wirklich nur Pokémon-Artikel.
Ach, warte mal, da muss ich aber ja noch. Ach Gott, warte jetzt. Die Presseschau.
Oh, willst du es tatsächlich dir antun? Ich kann das auch machen. Du musst nur sagen, welche Töne.
Nee, ist schon okay. Ich mache es einfach. Lass uns das einfach, einfach mit dem Mund machen. Ja? Einfach nach imitieren.
Ja, dann mach mal. Imitier mal.
Okay. Dim, 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 dim. Die Presseschau.
Okay, ja, es war wunderschön.
Ja, was soll ich sonst machen?
Ja, wir haben ja sonst keinen.
Mein Fuß funktioniert nicht so richtig. Ich hätte das jetzt vorher aufnehmen können, das wäre natürlich klug gewesen. Aber das habe ich nicht gemacht.
Aber wir sind ja nicht klug.
Das habe ich nicht gemacht.
Nachteil.
Ich bin leider nicht klug. Nee.
Nein, das sind wir nicht. Aber dafür sind wir liebenswürdig.
Also Pokémon ist ein sehr soziales Spiel, hast du festgestellt.
Ja, es ist ein sehr soziales Spiel und ich habe da einen schönen Artikel gefunden und zwar auf dorky.com.
Mhm. Dorkly,
meinst du? Dorkly, genau. Ja. Und zwar von Andrew Bright. What?
Bridgman? What? Andrew Bridgman?
Bridge? Hört sich an. Bridgman, glaube ich, heißt das. Bridgman, oder?
Andrew Bridgman.
Ja, Andrew Bridgman hat einen Artikel, und zwar 8 Reasons Why Pokémon Go is the Most Important Game of the Decade.
Den habe ich auch gelesen.
Der ist wunderschön.
Der ist gut.
Ich finde ihn wirklich, ja, der hat was.
8 Gründe.
Genau, es sind 8 Gründe, warum das wichtigste Spiel des Jahrzehnts ist.
Okay,
und ich glaube, er hat recht. Also zum Beispiel, der erste Punkt ist, it's the best thing Nintendo has released ever. No, seriously, in Klammern.
Ever, das ist natürlich ein harter, ne, das ist natürlich...
Sehr, sehr...
Willst du dazu stimmen? Das Beste, was Nintendo jemals veröffentlicht hat?
Es ist das cleverste, was Nintendo je veröffentlicht hat, würde ich behaupten. Eben weil sie dadurch einen so großen Massenmarkt ansprechen und sie müssen nicht extra noch eine Hardware dazu machen, dass die Leute spielen können, sondern sie wissen, die Hardware hat jeder schon im Grunde und man muss einfach nur noch die App raushauen und weil Pokémon eine so große Marke ist. Man hätte das auch unter einer anderen Marke machen können, aber das wäre nicht im Ansatz so erfolgreich gewesen, da bin ich mir sicher.
Das stimmt.
Ja, also weil, wie gesagt, viele haben noch diesen Nostalgie-Flash von Anno dazumal. Und ich bin mir sehr, sehr sicher, dass das mit einer anderen IP, die jetzt komplett neu wäre, nicht so funktioniert hätte.
Ja, wahrscheinlich nicht, nee. Weil gerade Pokémon die Leute anspricht, die jetzt so in unserem Alter sind, die jetzt also irgendwie Mitte bis Ende 20, genau, vielleicht Anfang 30 noch,
die es das gibt auch Leute, die sind 40 haben. Und googeln ernsthaft Pokémon Go, weil sie dann, als das Spiel noch nicht rauskam, haben sie diese APK. Oh Gott, eine APK-Datei, genau.
Android, bla bla bla.
Genau, Android, wahrscheinlich. Genau. Die haben sie sich extra gegoogelt, um zu wissen, was das ist und wie man an dieses Spiel kommt. Mhm. So, und das sind Leute, die sind weit außerhalb unserer Altersklasse eigentlich.
Ja, so weit leider nicht mehr, ne? Aber ja.
Ich wollte uns etwas Mut machen, aber danke, dass du mich auf den harten Boden der Realität zurückholst. Ja, eben nicht mehr ganz so weit weg. Aber ja, aber auch solche Leute, die ansonsten nichts mit Videospielen zu tun haben, feiern das ja gerade ab.
Klar, ja.
So, und da hat er noch so andere Gründe gehabt, wie sonst, Moment. Genau, it saved Nintendo.
Ja, das hat es auch ein bisschen, ne?
20% Aktienanstieg.
Ja.
Nur wegen einem Handyspiel.
Das ist schon krass.
Das hat weder die Wii U, ich möchte übrigens die kleinste Violine der Welt für die Wii U spielen. Ihr könnt sie nicht hören, aber sie ist vorhanden. Ja. Ja, das hat weder eine Wii U noch sonst irgendein Spiel der letzten Jahre bei Nintendo geschafft, dass man 20% Aktienanstieg. Also.
Und es unterstützt meine These, dass Nintendo aufhören sollte, Konsolen zu machen und sowas, sondern Nintendo sollte sich auf Software konzentrieren, sollte wirklich irgendwie einfach, Entschuldigung, gute Spiele machen und die veröffentlichen auf allen möglichen Plattformen, ja, Android, iPhone, PS Vita, PS4, Xbox, was weiß ich nicht alles, ja, weg mit der ganzen Wii U Gedönse und weiß ich nicht was da mit NX, keine Ahnung, einfach schöne Software machen, das können sie nämlich gut.
Das kann Nintendo, ja, ja. Also da sind sie immer noch ungeschlagen, zumindest in dem Bereich, was Maskottchen angeht. Keine andere Firma im Videospielbereich hat so viele prägnante Maskottchen wie Nintendo.
Ja.
Das Problem bei Nintendo ist halt, sie haben sonst nichts, außer die Maskottchen, mit denen sie arbeiten. Weil Third-Party-Titel hat man auf der Wii gesehen, hat man auf der Wii U gesehen, war halt nicht. Aber ich möchte noch einen einzigen Punkt hervorheben, und das ist, finde ich, der schönste bei Pokémon Go. Mhm. It achieved the impossible, a nice gaming community.
Ja, das gibt's nicht so oft.
Also abgesehen halt von den Leuten, die andere Leute ausrauben wollen, um sie zu Pokémon-Stops locken. Abgesehen davon, wirklich Leute aller Altersschichten und verschiedenster Interessengruppen normalerweise treffen sich, wollen dann zusammen auf Pokémon-Jagd gehen. Und ich finde, das ist wunderschön, weil die Leute gehen raus, man bewegt sich, man trifft andere Leute und so kommt man dann auch wieder vielleicht auch ins Gespräch mit anderen Leuten. Ja? Wo man früher, es gab eine Zeit vor dem Internet und da hat man dann noch Leute nach dem Weg gefragt. Da gab es kein Google Maps. Und
wenn sie den Weg nicht wussten, hat man sie erschlagen und gegessen.
Richtig.
Das war das vor dem Internet.
Yum, genau.
Ich habe aber tatsächlich auch diese Erfahrung schon gemacht, dass man, ich bin zum Beispiel dann hier von der Uni nach Hause gelaufen und auf dem Weg habe ich bestimmt 3 oder 4 Gruppen von Leuten kennengelernt. Dann einfach, weil ich dann, ne, dann bin ich an der Mensa vorbeigelaufen und da war gerade an der Mensa das Lockmodul aktiviert und da saßen dann Leute rum und die haben gerade Pokémon gespielt. Und wenn man dann sieht, ne, das hat sowas, ich finde, das ist was ganz Spannendes, das hat sowas von so einem öffentlichen Geheimnis. wie so ein geheimes Siegel, ja, so ein geheimes Zeichen, ja, das man erkennt. Du siehst die Leute, die so verstohlen auf ihr Smartphone schauen.
Und jeder weiß aber sofort, was der tut. Das ist interessant, ja, man muss gar nicht auf das Display gucken. Du weißt sofort, wenn er da steht oder er läuft gerade, hält auf einmal an, hat vor sich dann das Pokémon und versucht, das mit dem Pokéball zu fangen, dann weißt du sofort, was der tut.
Ja, und du weißt es sofort. Du wirfst dir diesen wissenden Blick zu.
So, ja? I know you.
Und das ist mir schon so oft passiert, dass ich dann irgendwie hier die Straße lang gelaufen bin, habe ich da ein Pokémon gesehen. Dann hält man ja das Handy natürlich auch so hoch, damit man das dann mit der Kamera sieht und fangen kann. Mhm. Und das habe ich dann gemacht. Und da kam mir jemand entgegen, der hat genau das Gleiche gemacht. Und dann habe ich da halt kurz mit ihm gesprochen. Die Pokémon sind ja auch also global, die sehen ja auch alle. Das heißt also, wenn wir jetzt die Straße lang laufen und da sehen wir dann ein Shiggy, dann kann ich sagen, ach guck mal, da ist ein Shiggy, und du kannst dein Handy rausholen, ja, kannst es auch fangen. Und das ist alles, die App ist so unglaublich unfertig und buggy.
Ja, ja.
Total buggy.
Auf jeden Fall, sie stürzt auch ab und an ab.
Stürzt ab.
Bekommt keine Verbindung mit dem GPS-Signal. Und
du wirst ein Pokéball
Und dann rollt er irgendwo anders hin, ja, wo er eigentlich gar nicht hin sollte.
Oder es passiert gar nichts, einfach nur, das Pokémon wird sozusagen gefangen und es geht nicht mehr weiter. Und
trotzdem hat es Nintendo gerettet. Also wie gesagt, ich kann euch den Artikel auf dorkly.com nur empfehlen. 8 Reasons Why Pokémon ist Greatest Game of the Decade, war es, genau, ja. Und auf jeden Fall sich durchlesen, weil er hat nicht ganz Unrecht.
Es gab aber auch noch so Artikel, ich habe jetzt keinen spezifisch mitgebracht, aber das war hier, weiß ich nicht, Spiegel oder was das war, weiß ich nicht mehr genau, wo Leute dann sich darüber, oder wo es negativ aufgefallen ist, dass Menschen beispielsweise am Holocaust-Denkmal in Berlin Pokémon Go gespielt haben.
Oder in Auschwitz. Da war das erste Mal, wo das auffiel.
In Auschwitz gefangen.
Genau. Und da hat es dann einer einen Screenshot gepostet, wo er dann drunter geschrieben hat auf Englisch, ja, man kann da Pokémon fangen. Das war aber, glaube ich, das war noch bevor die offizielle App draußen war. Ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt immer noch da möglich ist. Und der hat dann einen Screenshot gemacht, da stand dann drauf, ja, man kann hier Pokémon fangen, aber bitte tut's nicht. Also lasst das, Leute, das ist echt nicht witzig. Das sollte man nicht tun.
Ich hab erst überlegt, ich war da ein bisschen zwiegespalten, weil ich dann gedacht habe, ja, es ist aber auch dann irgendwie so ein, gut, bei Auschwitz weiß ich es nicht, aber beim Holocaust-Denkmal irgendwie auch ein Ort wie viele andere. Dann wiederum habe ich mir aber gedacht, und das finde ich ist der stärkste Grund für mich, weshalb man bei solchen Sachen, weshalb man da nicht Pokémon Go spielen sollte. Ich meine, klar, der Algorithmus, der klatscht die Pokémon da überall hin. Das ist dem System, das ist ganz egal, ob das jetzt ein Holocaust-Denkmal oder eine Bananenschale auf der Straße ist, die da gescannt wurde. Ja. Aber ich finde, das Problem dabei ist wirklich, dass es Leute stören kann, die dort wirklich hingehen und zu trauern und sozusagen und um dem, was geschehen ist, zu gedenken.
Ja.
Das, finde ich, ist der allergrößte Punkt, weshalb man sagen muss, da kein Pokémon Go. Man muss sie nicht, ich weiß nicht, ob man die dann unbedingt da entfernen kann oder was weiß ich was. Und
Google könnte das ja schon machen.
Die könnten das vielleicht machen, ja, aber dann wiederum gibt es vielleicht dann auch andere, dann sagen irgendwelche Firmen, ja, bei uns vorm Haus ist ein Ding, dann wollen wir da auch nicht und so weiter. Ich finde, da gehört es einfach auch ein bisschen, wir hatten vorhin, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, über Kant gesprochen, ja. Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen. Da ist es auch so ein bisschen so, unabhängig davon, ob da jetzt Pokémon rumlaufen oder nicht, die findet man auch woanders. Ja, da sind jetzt keine einzigartigen Pokémon. Und da kann man ruhig an den allgemeinen Verstand appellieren, zu sagen, also das macht man dann nicht.
Ja, das, ja, dem schließe ich mich an. Muss man nicht machen. Ach ja, ein witziger Artikel, das heißt Artikel, aber eine Sache, die ich noch gehört habe, bei was zu Pokémon in den USA. Wir wissen, die USA haben durchaus auch, sag ich mal, radikale Tendenzen, wenn es um Religion geht.
Ach, und ja,
wenn
ja,
ernsthaft Priester oder so Talkshow-Moderatoren dann sagen, dass Pokémon Go wäre böse. Ja? Oder was war das Wort? Cyberdemon.
Ja.
Ey, ich habe da gesessen, mir den Kopf gepackt.
Das war aber auch irgendwie so ein Firmenchef, wenn ich es richtig verstanden habe. Entschuldigung, ich muss die ganze Zeit aufstoßen. ich trinke hier irgendwie, hab gerade Cola getrunken, das war nicht so klug.
Ja.
Normalerweise stilles Wasser ist besser, als man einen Schluck nehmen jetzt. Aber eine entspannte Sendung. Ich habe mich schon wieder so aufgeregt irgendwie bei dieser Pokémon-Geschichte.
Ja, aber es ist Pokémon.
war da dieser, der Typ hat irgendwie, glaube ich, ein Büro oder sowas oder ein geschäftliches irgendwie Gebäude und das ist auch irgendwie Teil von einer christlichen Geschichte, weiß ich nicht.
Ja, genau. Ja, irgendwie sowas.
Und dann hat er gesehen, dass da irgendwie irgendwelche jungen Leute, die haben da mit ihrem Smartphone rumgewedelt und so, als würden sie quasi Fotos vom Gebäude machen und dann hat er die Polizei gerufen und hat sich herausgestellt, dass sie überhaupt keine Fotos gemacht haben, sondern die Pokémon gefangen. Mhm. Und dann hat er irgendwie dann in einer Talkshow sich darüber beklagt, dass Leute so Cyberdämonen fangen, die irgendwie, was wäre jetzt, wenn zum Beispiel irgendwelche Dschihadisten bekommen jetzt Dschihadisten sagt man ja nicht, ne? Also so diese so Dash-Anhänger, irgendwelche radikalen Leute, die dann ihre Griffel an Pokémon Go bekommen und diese benutzen für einen Cyberkrieg.
Ja, sie setzen den sie setzen den Pokémon Turban auf und kleben falschen Bart an.
Ja.
Und dann. Oh Gott, das sind ganz böse Gedanken. Nein, da möchten wir uns nicht drüber auslassen. Sollte man nicht.
Okay, Presseschau.
Ja, sonst habe ich eigentlich nichts.
Also
eine Sache habe ich noch. Eine Sache habe ich noch, weil ich habe es ja eben angeteased. Ja, das ist an sich keine Presseschau, es ist aber eine News, die ich loswerden möchte.
Oh.
Ja, eine News. Und zwar, ich habe eben von Super Mario Bros. Gesprochen. Und jeder weiß, auf welcher Konsole das rauskam, nämlich dem
NES.
Sehr gut.
Entschuldigung. Ich weiß nicht, ich bin heute irgendwie nicht ganz auf der Höhe, es tut mir leid.
Ja, ja, das, ich nehme es dir nicht übel durch Schmerzmittel und durch gebrochenes Bein, angebrochenes Bein. Nee, genau, es kam auf dem NES und was macht Nintendo? Sie machen einen Re-Release des NES in Mini.
Genau, Miniatur-NES.
Ein Miniatur-NES. Im November, ich glaube am 11. kommt es bei uns raus, mit vorinstalliert 30 Spielen und darunter halt so Klassiker wie das erste Zelda, Mario Bros., Ninja Gaiden und noch viele, viele andere Sachen. Ich glaube 30 Stück sind es. Und das Coole ist einfach, man kann das an seinen Fernseher anschließen über HDMI und dann kann man die Klassiker von anno dazu mal halt wirklich auf einem Großbildfernseher spielen. Was Nintendo natürlich nicht macht, ist ein Netzteil dazulegen.
Es gibt kein Netzteil?
Man kann das über USB anschließen. Also ein USB-Kabel ist dabei und ein HDMI-Kabel. Und ich glaube, dass man dann das USB-Kabel auch an den Fernseher anschließen kann und darüber dann den Strom bezieht. Separat muss man sich aber, wenn man das anders anschließen möchte, ein Netzteil kaufen.
Hat es dann so ein... Wird es über USB dann angeschlossen
und
geladen?
Ja, ja.
Guck mal an.
Das ist halt so typisch Nintendo. Das haben sie bei dem letzten 3DS auch gemacht. Der hatte kein Ladekabel, nein.
Weil die Stimmt, Leute, erinnere mich dran.
Ja, genau. Weil die Leute haben natürlich ein Ladekabel dabei, na, natürlich.
So ja,
völlig.
Ja, ja.
Das ist das mit Nintendo, ne? Sie hauen Pokémon Go raus, ja, eine erfolgreiche App. Und dann sagen sie, wir machen quasi nochmal das NES als Emulator. Letztendlich ist es ja nur das, ja. Aber mit Gamepad. Das finde ich cool.
Ja. Emulationsmaschine. Aber das ist zum Beispiel auch so bei Nintendo, die machen das dann so, da gibt es dann kein Ladekabel, damit du das extra noch kaufen musst.
Ja.
Bei Sony hier, bei der PS Vita, gibt es dann die Speicherkarte, die du extra noch kaufen musst.
Und
die haben alle immer ihren
Filter.
Ich finde, das ist wirklich echt, für mich ist es ein großes Argument gegen so eine Konsole tatsächlich. Wenn du dann irgendwie, wenn ich irgendwie eine 8 GB Speicherkarte für einen absolut horrenden Preis kaufen muss, die also das Gleiche macht, was jede andere Mini-SD-Karte auch könnte.
Und das Schlimme ist, diese Speicherkarte ist so genormt bei der Vita, dass keine andere SD-Karte reinkommt.
Geht nix.
Ja, also da fragt man sich dann auch, was da los ist. Aber für die Nostalgiker unter euch, die werden es wahrscheinlich eh schon gelesen haben, ich wollte es trotzdem nochmal erwähnen, weil ich finde es an sich, ist das ein geiler Gag, ja, und einfach wirklich, hab einfach, keine Ahnung, so eine Xbox One oder PS4 da stehen und einfach daneben, weil das Ding ist wirklich klein, das passt auf eine Handfläche.
Ja,
ja, das neue NES dann. Das dann unter dem Fernseher noch so stehen zu haben, ich glaube, für viele wird das durchaus attraktiv sein. Kostet 60 Euro?
Irgendwie so, ja.
60
Euro. Ich glaube, 59 oder 90 oder so.
Genau. Und noch ein, wenn man noch einen zweiten Controller will, der kostet dann nochmal 10 Euro.
Ja.
Ja. Ansonsten habe ich nichts mehr.
Ich habe noch was. Noch was Schönes. Und zwar war Sabrina, die Sabrina Strecker, die kennst du nicht,
nee,
glaube ich. Die war aber auch, ich glaube, sogar Gründungsmitglied des Game Studies Kolloquiums an der Philipps-Universität Marburg. Ist mittlerweile nicht mehr dabei, schon seit einer ganzen Weile.
Mhm.
Ist auch Journalistin, ist Autorin, Medienwissenschaftlerin, im Moment in ihrem Master in Hamburg. Fast fertig, glaube ich, bin ich aber jetzt nicht ganz sicher. Entschuldigung, Lass mal aufstoßen. Entspannte Sendung eigentlich, ne? Richtig
ja.
entspannt.
Ja.
Und zwar war die bei Dumian.
Mm.
Kennst du Dumian?
Ja.
Podcast. Superlevel.de/Dumian. So wie Domian, nur mit 2 O. Das ist der Podcast von Fabu, der sozusagen immer Anrufe entgegennimmt. So wie Domian das macht, halt nur, es muss um Videospiele gehen. Und dann kannst du da quasi anrufen, da hast dann pro Sendung sind das, glaube ich, immer so 5 oder 6 Anrufer und Anruferinnen. Und dann spricht er immer mit den Leuten 10 Minuten, das Gespräch kann maximal verlängert werden auf 15 Minuten. Und das Wichtige ist dabei, dass Fabo vorher das Thema nicht kennt. Und Sabrina hat mit ihm über die Buchveröffentlichung gesprochen, diese Publikation in Sammelband, Playing in Between, in dem ich auch drin bin. Da ist auch ein Artikel von mir drin über, was war das noch gleich? Ach, Let's Plays, richtig, genau. Let's Plays, da habe ich Let's Plays analysiert. Und jede Menge anderer Kram. Militainment kommt drin vor und Vergleich zwischen Videospielästhetik und Musikvideos und so weiter. Ich mache jetzt quasi also an dieser Stelle Werbung für 2 Dinge.
Einmal für den Podcast
von Fabo, den Dumian, unbedingt abonnieren. Ich finde den ziemlich gut. Also wirklich, ich wollte den schon auch seit längerer Zeit mal hier im Podcast erwähnen und ihn loben und tätscheln und Bauchpinseln.
Damit so er sagt. Uns dann lobt damit und tätschelt und Bauchpinselt. Dann.
Ja, richtig. Das ist ja im Business so. Da muss man immer...
Ja, immer, immer. Ja. Muss sein.
Genau. Von, ne, muss immer... Ja, naja, egal. Genau. Dumian und ich wollte Werbung machen für das Buch. Playing in Between. Beim Werner Hülsbusch Verlag. Für sparsame... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, wie viel es kostet. Ich vermute mal irgendwas 20, 25 Euro, glaube ich. 25 Euro, glaube ich. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ich glaube irgendwie so. Spielt auch keine Rolle. Kann man kaufen, wenn man will. Das ist auch so eine Sache. Was willst du großartig Werbung machen für eine wissenschaftliche Publikation?
Das ist, ja.
Also da läuft ja keiner lang und denkt sich dann so, hoch, das ist aber ein sehr attraktives Angebot.
Guck mal da.
Buch. Das kannst du mit Videospielen vielleicht so machen.
Ich pfeife auf den neuen Stephen King. Ich hole mir eine wissenschaftliche Publikation über meinethalb ludonarrative Dissonanz.
Entweder bist du da an diesem Thema interessiert und du arbeitest zu dem Thema und dann kaufst du dir das Buch. Oder tust es halt nicht.
Ja.
Und deshalb, glaube ich, ist es halb so wild. Aber trotzdem. Das wollte ich noch gesagt haben. Das war die Presseschau, ne?
Ja.
Jetzt, ich habe so richtig das Bedürfnis, irgendwie Musik zu machen. Ich weiß gar nicht, wie. Ich habe so richtig, keine Ahnung. Ich kann halt so schlecht aufstehen und mir mal irgendwie so ein Instrument
Du regst dich schon greifen. Wieder auf. Obwohl wir ganz entspannt sein wollten. Kriegst du das hin? Ah, okay.
Warte, ich muss kurz mal ein bisschen runterkommen. Ukulele ist überhaupt nicht gestimmt. Habe ich nicht vorher drauf geachtet.
Ah, schwamm drüber.
Macht aber nichts. Das kann so eine Ukulele, die kann ruhig ein bisschen schief klingen.
Es ist eine Ukulele.
Ja, es ist eine Ukulele. Die Top 5.
Und diesmal haben wir auch ein Thema, wo vielleicht ist es dem einen oder anderen letztes Mal aufgefallen. Wir hatten nämlich gar keine Top 5 jeweils.
Ja, das kann schon mal vorkommen.
Aber diesmal haben wir eine Top 5. Wir haben sogar eigentlich mehr. Aber deshalb, es wird sau spannend. Ach, sag doch mal, Stefan, worum geht's diesmal?
Es geht diesmal um die schönsten Openings in Videospielen, die schönsten Expositionsszenen und Eröffnungen von Videospielen, die uns am meisten gepackt haben.
Ein wunderschönes Thema.
Was hast du auf dem ersten Platz?
Auf
dem ersten. Also sie sind ja nicht, nicht so geordnet, sondern sie sind random, wenn man so will.
Ja. So, als erstes habe ich Bioshock Infinite.
Oh, wie fängt das nochmal an?
Bioshock Infinite beginnt, wie sollte es anders sein, auf hoher See.
Ah, ich erinnere mich.
Ja, es ist der wahrscheinlich schönste Dialog, der je in einem Videospiel vorkam, meiner bescheidenen Meinung nach. Zwischen 2 Figuren in gelben Regenmänteln und der anderen Figur, die man selbst spielt. Man hat noch keine Ahnung, worum es geht. Und sie unterhalten sich darüber, über die Frage, ob die eigene Spielfigur rudern wird. Ja, er wird nicht rudern. Das ist wunderschön. Nicht rudern. Er wird nicht rudern. Ja.
Da kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Also an die Szene schon, aber an diese...
Der Dialog ist super. Und noch erweitert, also nicht nur dieser Dialog, der ist super, weil er später im Spiel auch nochmal vorkommt und dann wird er auch erklärt und überhaupt, sondern was, wenn du das erste Mal, ich glaube, das kann man sagen, es ist kein großer Spoiler, man kommt in eine Wolkenstadt. Hier ist Columbia.
Genau.
Und das erste Mal, wenn man Columbia betritt, wenn man also wirklich die Stadt betritt und man wird vorher passiert noch was anderes mit einem, das hat mit Religion zu tun,
ja.
Will ich aber auch nicht spoilern. Aber wenn man dann diese Stadt betritt, das erste Mal, und man sieht das gleißende Licht und dann siehst du die Straße, wo du dann langläufst und die Musik auch vor allem, wunderschön in dem Moment. Und zu dem Zeitpunkt weißt du nicht, was in dieser Stadt vor sich geht, sondern du bist einfach erstmal nur baff und guckst dich um. Und dieses Gefühl einer Stadt, die anders als Rapture noch aus Bioshock 1 und 2, die ist quasi noch intakt. Ja, also die Menschen, die gehen ihrem Tagwerk nach, man sieht Kinder, die spielen. Und deshalb finde ich, dass das ein sehr, sehr schöner Einstieg in das Spiel ist. Das haben sie einfach großartig gemacht.
Ich stimme zu. Ich hatte tatsächlich auch darüber nachgedacht. Ich habe es auch noch gesehen, aber ich bin durch meine Trophäenliste durchgegangen, weil da siehst du ja immer gleich die ganzen Spiele, die du schon mal gespielt hast.
Mhm.
Und da habe ich dann Bioshock auch gesehen. Ich konnte mich aber an den Anfang nicht mehr so genau erinnern. Ich wusste noch an diese Ruderszene, aber genau, aber der Moment, in dem man die Stadt betritt, das ist der eigentliche Schlüsselmoment, an dem man denkt,
ja.
Wow.
Ja, das ist interessant, dass sie das auch so gemacht haben, dass man sich an diesen Moment nachträglich noch erinnert im Spiel, während du spielst, aber an den Anfang, an die Ruderei, erinnerst du dich nicht.
Mhm, ja.
Das haben sie sau clever gemacht, weil es eben nochmal aufgegriffen wird später. Aber daran, auch generell könnte man könnte Bioshock Infinite sogar zu dem einem der Spiele machen mit den schönsten Abspänen überhaupt, aber es geht ja um die Anfänger.
Genau, die Abspänen müssen wir ein anderes Mal noch reden.
Ja, aber... deshalb Bioshock Infinite ist einer meiner Plätze, der Top 5.
Weißt du, was ich hab hier?
Nee.
Ni No Kuni.
Ah, okay.
Wrath of the White Witch. Hast du es gespielt?
Nee.
Das fängt an, ist ja eigentlich so ein, könnte man ja als so sehr japanisches...
das ist ein RPG, ne?
Ja, also japanisches Rollenspiel, auch so Pokémon-Anleihen, aber in so einer Fantasy-Welt verortet.
Aber ich glaube, ich weiß, warum du das genommen hast. Ich hab's nicht selbst gespielt, aber ich weiß so ungefähr die Synopsis.
Es fängt an mit in Motorville, was eigentlich sowieso eine 50er Jahre Kleinstadt ist.
Mhm.
In einem, also eine ganz friedliche Kleinstadt, ein bisschen so von 50er Jahre Amerika angehaucht. Und man befindet sich in einem Lebensmittelladen. Und generell ist es in Ni No Kuni so, dass das Essen wahnsinnig gut aussieht. Da gibt es auch so leckeres Essen. Das ist, glaube ich, eines der wenigen Spiele, wo ich wirklich beim Spielen wahnsinnig Hunger bekommen habe. Weil dann gibt es sowas wie Barbanen. Das sind süße, kühle Bananen.
Okay.
Und es gibt Milch, die irgendwie, was weiß ich nicht, wie schmeckt und sowas. Ne? Wie heißt die nochmal? Ich weiß es gar nicht mehr. Ach, schon so lange her.
Denkt an
frischen Käse und Kirschmuffins und was weiß ich nicht alles. Lauter solche Sachen.
Mhm.
Wahnsinnig leckeres Essen in diesem Spiel. Und das kommt in diesem Lebensmittelladen am Anfang sehr schön zum Ausdruck. Das ist noch bevor man überhaupt in die Ni No Kuni, die andere Welt, kommt. Und das ist einfach ein wahnsinnig schöner Anfang. In so einer friedlichen Kleinstadt, wo man sich richtig denkt, da wäre ich gerne. Wie in so einem Studio Ghibli
Film. Ist es ja halt, ne?
Ja, genau. Die haben das ja auch, haben ja auch an diesem Design entscheidend mitgewirkt.
Mhm.
Genauso. Es fängt ja auch oft irgendwie in einer Szene an, wo man sich denkt,
wäre ich gern.
So
oft bei Animes. Ne?
Das ist noch so idyllisch.
Ja, wo man, genau, bevor die eigentliche Klopperei und sonstige Sachen passieren, man möchte sich das angucken, ne? Man möchte mal selbst dahin.
Ja. Das geht mir auch oft so. Das ist generell, mag ich solche Sachen sehr gerne. Diese Exposition von Welten, wo die Welt noch intakt ist. Und dann denkt man, und dann später
wird es zerstört.
Und dann weiß man dann, okay, wahrscheinlich wird sie am Ende irgendwie wiederhergestellt und gerettet und so. Aber es ist nie so schön und so rein wie am Anfang. Genau wie bei Ni No Kuni das der Fall ist.
Das ist dein erster Platz.
Genau.
Okay. Dann soll ich mal weitermachen?
Bitte.
Mein Zweiter, ich muss hier gerade nochmal aufs Smartphone. Ah ja. ja, jetzt kommt ein Spiel, wo es am Anfang nicht so schön idyllisch ist.
Oh, oh.
Nämlich Majora's Mask. Legend of Zelda Majora's Mask, der Anfang. Das ist
ganz dunkel, oder?
Der ist sehr düster. Generell, Majora's Mask ist das ist die Fortsetzung von Ocarina of Time.
Richtig.
Und wer sich noch daran erinnert, das Spiel beginnt im Wald. Link reitet mit Epona von seinen Abenteuern aus Hyrule weg und trifft dann dort mitten im Wald auf das Horror-Kid, was die Maske der Majora auf hat. Und dann wird ihm einfach Epona geklaut. Und Link rennt hinter das Horror-Kid, versucht Epona wiederzukriegen und fällt eine Klippe runter. Da gibt es auch eine wunderschöne Game Theory, nämlich dass Link in dem Moment stirbt. Ja.
Nein!
Dass Link quasi stirbt und alles, was er erlebt, diese fünf Phasen der Trauer widerspiegelt im Spiel.
Wow.
Ist eine sehr düstere Theorie, aber ich finde sie trotzdem schön.
Irgendwie. Er trauert er um sich selbst oder was?
Er muss quasi er muss den Tod, ne? Also, wie war das? Eine Wut und zum Ende, am Anfang ist ja Wut und nachher kommt die Akzeptanz.
Genau.
Ja? Und das quasi auch die Dungeons, es gibt ja nur vier, das auch die jeweils repräsentativ für diese Phasen wären. Aber der eigentliche Grund, warum ich das reingenommen habe, ist, das erste Mal, wenn du wirst ja dann auch verwandelt, das kommt ja noch dazu, du bist ja nicht als Link, sondern du bist ein Deku-Kind nachher, oder am Anfang, weil das Horror-Kind verwandelt dich einfach in eins. Und wenn Link verwandelt wird, das sieht so schrecklich aus. Wirklich, dann kommt diese Deku- Menschen kommen auf einen zu, man wird von denen umzingelt und es ist ganz, ganz horrormäßig. Und ich finde einfach, das ist ein sehr gewagter Ansatz gewesen für Legend of Zelda, dass man eben mal nicht das. Auch, ich meine, da gab es auch immer irgendwo düstere Elemente, aber Majora's Mask treibt das auf die Spitze. Das kommt wahrscheinlich auch daher, dass das erste Mal nicht Shigeru Miyamoto Regie geführt hat, sondern Kojima. Nee, Kojima wäre super gewesen. Kojima, also falls mit Death Stranding, falls du da keinen Bock mehr drauf hast, weißt du ja, wohin kannst.
Die hatten bestimmt beim Entwickeln so einen LSD-Horror-Trip oder so.
Da
haben die gedacht, der Mond mit seiner lachenden Fratze.
Ohne Scheiß, wenn du dann das erste Mal siehst, diesen Mond, du guckst so,
oh, was?
Genau, du könntest nicht sehen, aber so, oh. Und die Sache ist, Regie hat geführt Eiji Aonuma das erste Mal und der macht ja jetzt auch das aktuelle Legend of Zelda. Und ich glaube, der wollte auch einfach ein Standing setzen mit seinem ersten Legend of Zelda, wo er wirklich eine große Verantwortung übernommen hat. Und man muss ja auch sagen, Majora's Mask kam, glaube ich, ein Jahr nach Ocarina of Time direkt raus. Deshalb auch total verwirrend. Man sieht Figuren-Assets, die sind bereits bekannt aus Ocarina of Time alle, aber die haben alle ganz unterschiedliche Sachen, die du da machst. Du bist dann ja in dieser Unruhestadt und ach, man könnte so viel über Majora's Mask erzählen, aber der Anfang, weil er für einen Legend of Zelda sehr ungewöhnlich ist und stellenweise auch ziemlich düster, deshalb habe ich den reingenommen in die Liste.
Ich habe ein ganz kurzes Spiel oder ein relativ kleines Spiel auf dem zweiten Platz.
Hm. Okay.
Transistor. Kennst du das?
Oh, da habe ich aber schon mal. Ist aber schon älter, ne?
Transistor ist, weiß ich nicht, 2012 oder was muss gewesen sein. Irgendwie sowas. Ja. Irgendwie sowas.
Okay.
Ich glaube, wie heißen die? Super Giant Games oder sowas? Die auch Bastion gemacht haben.
Hm.
Und da ist der Anfang, der ist ganz schön. Du musst dir quasi vorstellen, dass du. Vielleicht können wir diese ganzen Anfänge auch in die Shownotes mal irgendwie so packen,
sodass die Leute sich quasi auf YouTube
sich das anschauen.
Ja.
Und da fängt es fängt quasi so an, du siehst eine junge Frau, die an einem Schwert, einem schweren, grünlich schimmernden Schwert zieht, das in einem Menschen steckt. Und das ist quasi sozusagen wie die Geschichte wird nur in stillstehenden Bildern, ich weiß nicht mehr genau, wie man sie jetzt nennt,
erzählt.
Genau. Und sie zieht dieses Schwert da raus und dann hört man eine Stimme und währenddessen leuchtet gleichzeitig das Schwert auf, sodass dir klar wird, die Stimme kommt aus dem Schwert.
Mhm.
Und die Stimme sagt, we're not gonna get away with this, are we?
Mhm.
Und dann fängt so eine ganz schwere, heftige Musik an, sehr melancholische Musik. Und dieser Moment, der definiert das komplette Spiel. Die Stimme ist so belegt, so ernst auch irgendwie und so schwermütig. Hm. Und die Frau selbst hat keine Stimme. Sie ist stumm.
Ah, okay.
Sie war mal Opernsängerin, jetzt ist sie stumm.
Ironie.
Ja, und das Spiel ist so traurig. Ja. Das ist so schwer und so traurig. Das wusste ich gar nicht. Als ich das angefangen habe zu spielen, habe ich gedacht, gute, schöne Illustration. Und die Kampfmechanik ist auch sehr komplex. Das ist ein sehr, sehr komplexes Spiel, was sich wirklich fordert. Und gleichzeitig hat es immer diese drückende Schwere, die es so durchzieht. Und deshalb ist der Anfang von Transistor ein ganz spezieller für mich. Hm. Platz 3.
Platz 3. Sekunde. Oh ja, da habe ich was für dich. Da habe ich was genommen, wo ich weiß, das wird dich freuen. Ich glaube, vielleicht hast du es sogar selbst drin. Und zwar den Anfang von Silent Hill 2.
Nee.
Hast du nicht drin?
Nee.
Oh, ich hätte es erwartet.
Der auf dem Parkplatz, oder was?
Ja, also erstmal, ne, wo beginnt das Spiel eigentlich? Nicht auf dem Parkplatz, sondern auf?
Ich weiß nicht mehr.
Toilette.
Ach stimmt, in dem Toilettenhaus.
Beginnt man in Toilettenhäuschen.
Stimmt.
Und James Sunderland, der Protagonist des Spiels, steht dann da und wischt sich irgendwie durchs Gesicht. Aber der eigentliche Anfang für mich von Silent Hill 2 ist weder auf dem Parkplatz noch auf dem Toilettenhaus, sondern die ersten Minuten, wo du in die Stadt Silent Hill reinläufst. Mhm. Du machst
durch den Wald und
genau, so. Genau, du läufst dann nur lang. Da passiert auch nichts, da ist kein Monster, gar nichts. Du hast nur diesen dichten Nebel, man hört nur die Schritte von sich selbst. Und gefühlt läufst du 5 Minuten oder länger da lang. Und kommst du nachher noch an einem Friedhof vorbei und so weiter und so fort. Aber das war für mich so direkt mal ein Standing, weil das Spiel nimmt sich Zeit. Das Spiel nimmt sich Zeit, so dass die Figur in diesen Horror so reingesogen wird. Ja, es beginnt noch relativ harmlos. Und man sucht seine Freundin. Es war die Frau, die man sucht. Und diese ersten Minuten, wo du nur da langläufst, ich finde die sau gut. Und es gibt später im Spiel auch nochmal eine Stelle, wo was Ähnliches passiert. Da muss man dann, wo auch eigentlich nichts wirklich passiert, sondern man rudert über einen See. So. Mhm. Und da passiert auch eigentlich nichts. Und das geht auch gefühlt eine Ewigkeit. Und ich fand das eigentlich sehr schön, weil das ein sehr entschleunigter Anfang ist für ein Horrorspiel. Ja.
Entschleunigung, das ist auch das Motto des heutigen Podcasts.
Ja, sehr viel Entschleunigung. Ja. Und deshalb habe ich das reingenommen, weil ich finde es sauschön. Und auch generell das Spiel hier super mit der Musik von Akira Yamaoka und allem. Ah, wunderschön.
Mhm. Ja, ja, Akira Yamaoka?
Ja.
Akira Yamaoka. Ich dachte, das wäre irgendwie.
Oder war das? Doch.
Doch, ja, doch, doch.
Ja, doch, klar, war. Der hat auch den ersten Teil, glaube ich, auch viel Musik gemacht.
Mm, genau, der hat für die ganzen Silent Hills komponiert, außer für Downpour, glaube ich.
Jetzt war aber auch kein Verlust. Also insofern, nee, aber Silent Hill 2 bis heute wahrscheinlich das beste Horrorspiel, was hier rauskam. Weil es.
Oh, wow, ein starkes Statement.
Ja, ich finde, es ist so ziemlich das Horrorspiel. Gut, ich würde noch auf Platz 2 würde ich vielleicht Dead Space setzen, weil ich das erste Dead Space, nicht die anderen zwei, das erste, weil das für mich so diesen Space-Horror sehr geil gemacht hat und dieses, was Alien bei der Filmreihe ist, ist für mich Dead Space bei den Space-Horror-Spielen. Mhm. Und aber Silent Hill 2 ist für mich so, auch wenn es heute nicht so schön aussieht, aber ich finde trotzdem immer noch tolles Spiel. Und der Anfang, wie gesagt, obwohl eigentlich nicht viel passiert, er setzt direkt mal eine Stimmung so, und die passt. Ja.
Das ist immer Mut, sich Zeit zu nehmen und eine Atmosphäre sich etablieren zu lassen. Ja. Das brauchen die Spiele häufiger.
Ja, weil heute sind die so durchgetaktet. Also das Spiel kam es 1999 raus?
Kann gut sein. Oder
2000, so um den Dreh war das. Und so. Und da waren die Spiele halt noch nicht so durchgetaktet, so wie heute. Ja, heute passiert ja, weil gefühlt alle Videospieler auf ADHS sind und sich keine Zeit mehr lassen können, ohne 5 Minuten mal wirklich Ruhe zu haben. Und das hatte man da noch.
Also ich habe noch 2 Beispiele, die dem widersprechen.
Ja.
2 aktuelle sogar. Aber erstmal Platz 4 kommt jetzt.
Nee, du hast auch noch deinen dritten.
Meinen dritten?
Oder?
Ja,
klar.
Ach, 3 sogar erst noch? Okay.
Ja.
Dann sage ich jetzt was sehr überraschend ist. Mhm. Ist mir auch erst so, hat ein bisschen gedauert, bis mir das klar geworden ist, dass ich das irgendwie besonders finde. Resogun.
Oh, was? Moment.
Ja.
Moment.
Ich finde an Resogun wahnsinnig faszinierend, diesen Moment, wenn du das erste Mal dieses Spiel anschaltest und dann wirst du erstmal direkt ins Menü geschmissen. Das ist ja so ganz arcadig, ja, ganz unspektakulär. Ja. Und dann auf einmal, dann fängt diese leise Elektro-Techno-Trance-Musik im Hintergrund an.
Ja, Resogun hat einen saugeilen Soundtrack.
Ja, ja, absolut, wahnsinnig fantastisch. Und dann siehst du dein Schiff so reinfliegen und dann kommt dieser Schriftzug von der anderen Seite, fliegt rum und aus dem Controller selbst kommt die Stimme Save the Last Humans. Und dann, weißt du, dann wird man so direkt reingezogen. Ganz klare Ansage, Save the Last Humans. Ja? Ja. Rettet die letzten Menschen. Das ist alles, was es braucht für das Spiel. Jetzt die letzten Menschen. Das ist alles. Andere sind da Alien-Schiffe oder was auch immer. Warum, weshalb? Spielt überhaupt keine Rolle.
Egal.
Rette die Menschheit. Ja?
Ja.
Rette die Menschen. Save the last humans. Und dann gleich volle Möhre rein in die Action.
Okay.
Das fand ich einen wahnsinnig starken Anfang. Der stärkste Anfang, den ich in so einem kleinen, arcadigen Spiel jemals.
Boah.
Dieses Gefühl, ja, da wird man so richtig reingesogen auf einmal.
Ja.
Save the last humans.
Ja, Resogun war einer der ersten, ich glaube, PS Plus-Titel tatsächlich für die PS4.
Ja, da habe ich es auch, ja.
Und auch einer der. Ich mag ja auch generell so Twin-Stick-Shooter. Mhm. Ja? Ich mag die sehr. Und da haben wir beide auch noch ein Hühnchen zu rupfen. Ja,
ich weiß.
Da kommst du nicht drum rum. vor allem Resogun, das habe ich auch schon mal mit einem Kollegen durchgespielt.
Macht zweit. Spaß, ne?
Es ist saugeil, es ist eine Mordsgaudi.
Können wir da Trophäen erspielen noch?
Ja, ich glaube, müssten wir noch hinkriegen.
Ich habe aber schon die Platin.
Ach, schon.
Aber es gibt noch diese ganzen Erweiterungen, die muss ich eh noch machen.
Ja.
Es gibt noch die ganzen DLCs, die sind alle kostenlos.
Aber Resogun, sau cool. Wie gesagt, der Soundtrack ist mir auch noch sehr, sehr gut im Gedächtnis geblieben. Gerade der. Und der Anfang, ja gut, an den Startbildschirm kann ich mich nicht mehr so erinnern, aber okay.
Ja, das ist eindrucksvoll. Deine Nummer 4.
Eindrucksvoll, Nummer 4. Ja.
Was kommt jetzt?
Ja, ich muss es nochmal erwähnen.
Was, sorry. Mario oder was?
Nein.
Doch nicht Super Mario.
Obwohl.
Nein, Super Mario?
Ich hab's nicht direkt in der Liste drin, aber.
Aber
es wäre fast dazugekommen, denn Super Mario 1 hat den wahrscheinlich bekanntesten Level der Welt. Welt 1.1.
Okay.
Also, das vielleicht. Da rede ich nochmal ein andermal drüber, weil wenn es nämlich darum geht, über den Anfang als solches, ist es einfach saugut komponiert, dieser Level.
Mhm.
Aber nein, ich meine ein anderes Spiel, aber ich muss es erwähnen, wenn wir über die Anfänge von Spielen reden, Shenmue 1, sorry.
Das habe ich nicht gespielt, das ist ja so eine Dreamcast, so eine Konsole, die praktisch nie jemand besessen hat.
Das ist das, Sega, du weißt, was du falsch gemacht hast. Wie gesagt, 70 Millionen in das Spiel reingebuttert, ja, und so gut wie keiner spielt. Aber der Anfang von Shenmue war eines dieser Spiele. Und da habe ich noch ein zweites in der Liste drin. Ich habe zwei Spiele drin, die nämlich sehr, sehr cineastisch sind vom Anfang.
Mhm.
Und Shenmue 1 hat einen sehr cineastischen Einstieg. Ein Cold Opening, ja, was wir ja auch in den Podcasts hatten vor ein paar Folgen, hatten wir auch Cold Opening drin. Man weiß eigentlich noch gar nichts irgendwie. Du kommst mit deinem, als ne, dein Protagonist Ryo Hazuki kommt nach Hause. Es ist so ein, man muss dazu sagen, also, wer es nicht gespielt hat, die Familie von Ryo Hazuki, es ist eine Karate-Kämpfer-Familie, auch mit Dojo und allem. Und dann wird, irgendwas ist schiefgelaufen. Ja? Man sieht direkt irgendwie ein schwarzes Auto steht vor der engen Haustür quasi. Und das Familienschild ist irgendwie so in zwei gebrochen. Irgendwas ist vorgefallen. Und, man könnte so viel über dieses Spiel erzählen. Aber man muss einfach sagen, der Einstieg ist so cineastisch und so gut gemacht. Und er sieht heute noch gut aus. Alleine dieser Mantel von dem Bösewicht, der heißt Landi. Das ist kein großer Spoiler, weil es wird direkt in den ersten paar Minuten in der Cutscene auch gesagt. Allein dieser Mantel sieht heute noch so gut aus. Aber
wie geht der so im Wind oder was?
Ja, der ist einfach erstens das, zweitens auch die Texturen sehen so geil aus heute noch. Also haben sie sich wirklich Mühe gegeben, weil die Figur kommt nicht sehr oft im Spiel vor. Ja, und da hat man halt. Also damit man aber diesen Bösewicht direkt etablieren kann, haben sie ihn halt wirklich badass gemacht. Und er tötet halt einfach mal deinen Vater. Und daraus entspinnt sich ja dann die ganze Geschichte, dass du deinen Vater rächen willst und dann auf der Suche nach Landi bist. Aber der Anfang, der ist so gut gemacht, heute noch super und das hat schon mal so direkt erstmal gezeigt, okay, da hat sich jemand hingesetzt und wirklich, allein in dieser Cutscene merkst du, da ist Geld reingeflossen in dieses Spiel, da fängt es schon an. Und das haben nicht viele Spiele zu der Zeit gemacht, dass sie wirklich einem versuchen, dieses Filmische rüberzubringen in einem Videospiel. Außer das andere Spiel, was gleich noch kommt, was ich noch drin habe. aber das ist, ja, es muss rein. Definitiv muss in die Liste rein.
Also, wir hatten bis jetzt... oder nee,
das hat sich aber bisher noch nichts gedoppelt, ne?
Nee, hat es nicht. Boah. Ich habe auch nichts in meiner ganzen zusätzlichen Liste, die sich irgendwie bis jetzt wo sich was gedoppelt hätte. Mhm. Ich habe aber noch was. Und zwar meine Nummer 4 jetzt.
Genau, deine 4.
Firewatch.
Ah.
Was ich an Firewatch, an dem Anfang von Firewatch sehr schön finde, ist, das Spiel wirft einen direkt in einen Text. Mhm. Man liest und man hört im Hintergrund eben noch Geräusche, die sozusagen die Kulisse, ein bisschen so eine Audiokulisse bilden. Mhm. Und man trifft kleine Entscheidungen. Da ist eine Frau, die findest du interessant. Mhm. Auf welche Art und Weise sprichst du sie an? Und solche Sachen. Und so begleitet man das Paar, das sozusagen eine ausschlaggebende Rolle für die Geschichte spielt. Henry und seine Frau, deren Namen ich jetzt nicht mehr weiß. Nicht Diane? Diane ist die im
Turm. Wollte ich gerade sagen, die, mit der du funkst, ne?
Genau.
Oder war die echt Diane? Irgendwas mit D war es, das weiß ich noch. Ja, ja.
Nee, warte mal, die hieß gar nicht Diane, glaube ich. Die hieß anders. Die in dem.
Schreibt uns in die Kommentare, wie hieß die Frau, wie heißen die beiden Frauen in Firewatch?
Diane. Die hieß ein bisschen anders.
Tobi, wenn du das hörst, du wirst es wissen, was es nämlich rezensiert, das Spiel.
Ja. Ich weiß es nicht mehr. Spielt doch keine Rolle. Spielt eigentlich überhaupt keine Rolle für das, was ich sagen möchte, aber egal. Und da gibt es eine wesentliche Entscheidung. Bitte? Was?
Ja, super. Nee, ist egal.
Da gibt es eine wesentliche Entscheidung.
Ja.
Und die besteht darin, ob man, das ist kein Spoiler, passiert ja direkt am Anfang, die besteht darin, ob man seine Partnerin, die an Demenz leidet, außerordentlich an einer Form von Demenz, die sehr junge Menschen betrifft, einer juvenilen Demenz, ob man sie ins Heim gibt und pflegen lässt oder ob man zu Hause mit ihr bleibt und sich am Tag immer mehrere Stunden um sie kümmert. Mhm. Und diese Entscheidung beeinflusst auch alles, was an Konversationen in dem Spiel noch passiert, sehr ausschlaggebend. Ja. Und diese Entscheidung hat mich gleich am Anfang so getroffen, so emotional mitgenommen. Obwohl ich gerade erst, ich schalte das Spiel an, treffe 3 Entscheidungen, 2 Minuten später sitze ich da,
flennst du,
in Tränen, ja, breche in Tränen aus, kann nicht mehr, muss erstmal auf Pause drücken.
erstmal
Pause machen. Erstmal überlegen, was würde ich tun. Ja. Und das fand ich super stark. Das hat mich so schnell involviert. Diese kleine Mini-Geschichte, die man da, es hat mich echt involviert. Das fand ich super. Firewatch. Platz
4 bei dir.
4 bei mir.
So.
Platz 5.
Ach, mein Platz 5. Das ist echt so ganz, ganz schlimm. Es hätten...
Delilah hieß sie übrigens. Delilah. Delilah hieß sie in dem anderen Turm.
Stimmt, ja. Es war ein ganz...
Ah, warte, da muss ich jetzt was machen. Erzähl ruhig weiter.
Ja. Ich will nur nicht, dass du umkippst. So. Es hätten so viele andere Titel noch in die Liste reingekonnt, aber mein 5. Platz ist Metal Gear Solid 1.
Warte. Hey there, Delilah, what's it like in New York City? You are a million miles away, but still now, girl, you look so pretty, yes, you do.
Ja.
I swear it's true. Und dann, oh, that's what you do to me. Wieso, keine Ahnung.
Ja.
Das war Hey There Delilah, ne?
Ja, ja.
Hast du gemerkt?
Ja.
Ich hab die Gitarre geholt.
Genau.
Wegen dem Namen Delilah. Verstehst
ja,
du?
Auf einmal fühlst du so, ja. Hat bei mir Knick gemacht.
Pixel-Diskurs. Smart. Viele Jahre studiert.
Ab und an sind wir auch mal clever.
Ja. Oh Gott. Werde ich bestimmt von der GEMA in Grund und Boden geklagt. Ne?
Wahrscheinlich.
Nee, das war ja so kurz. Oder?
Ja.
Kurze Einschränkung.
Außerdem ist es ja
so schief gesungen.
Eben. Ja, also das geht das schon.
Das wird bestimmt nicht erkannt von so einer Autoerfassungssoftware.
Ja, vor allem, komm, das ist... Wenn, was meinst du, wie viele Leute auf YouTube sich hinsetzen mit einer Gitarre und dann irgendein Stück nachspielen?
Eben. Also 10 Sekunden
für 10 Sekunden wirst du nicht, da kriegst du jetzt keinen...
Zehn Sekunden darfst du sogar alles machen, glaube ich.
Echt?
Ja, ich glaube, du darfst für 10 Sekunden alles einspielen. Solange es nur 10 Sekunden sind, ist, glaube ich, nicht von der GEMA erfasst.
Oh, okay.
Da bin ich mir jetzt...
Ich weiß es nicht.
Bitte nicht rechtlich auf mich berufen.
Nee. Genau.
Die haben Pixel-Diskurs. Die haben mir jetzt gesagt, ich darf das.
Die haben nur gesagt, ich darf das machen. Einfach habe ich das gemacht.
Ich höre schon nicht an wie Flash die.
Okay, an Code Mirror.
Was hatten wir jetzt? 5 oder was?
Nein, ja, Platz 5 hier.
Platz 5.
Ja, Platz 5 war
von Sebastian Müller. Ja. Metal Gear.
Solid 1.
1? Altes Spiel.
Metal Gear Solid 1 auf der PlayStation 1.
Wow.
Nicht den, nicht die Super Nintendo-Teile. Wir hatten ja schon mal Metal Gear Solid, das war allerdings der dritte.
Mhm.
Diesmal der erste, weil auch der...
Fängt mit einem Funkgespräch an.
Er fängt mit einem Funkgespräch... Weißt du es noch?
Nee. Ich hab's nie gespielt.
Shame on you. Nee, Metal Gear Solid 1 fängt sehr cineastisch an. Mit Metal Gear. Nein, natürlich nicht mit Metal Gear. Mit Solid Snake, unseren Protagonisten, der wunderbar von David Hayter. Ja, eigentlich müsste ich die ganze Zeit so reden. Yeah. um David Hayter gerecht zu werden. Nee, der Einstieg ist sehr cineastisch. Du infiltrierst eine Basis, die hieß Shadow Moses Island, glaube ich, war es.
Shadow Moses.
Ja, Shadow Moses, genau. Muss man infiltrieren als Solid Snake. Und das Spiel beginnt dann so, man muss einen Aufzug hochfahren dann. So beginnt das eigentliche Spiel eigentlich erst. Weil erst bist du unter Wasser, wirst aus einem, glaube ich, Torpedo rausgeschossen und dann landest du dann in dieser Basis, kommst dann aus dem Wasser raus und musst dann einen Aufzug hoch. Und vorher siehst du die Figur nicht.
Das klingt wie der Weg von mir ins Badezimmer, würde ich sagen. Ja.
So ungefähr. Ja, aber du bist halt kein Spezial-Super-Top-Agent.
Das stimmt.
Spezial-Super-Top-Agent, geil. und ja, die Sache ist halt die, man sieht vorher die Figur nicht. Und dann zieht sie sich diese Maske ab, ja, diese Tauchermaske oder was es war, genau. Und dann siehst du den Schriftzug Metal Gear. Also allein das war schon... Das gab es in der Form nicht vorher bei Videospielen. Dass wirklich sich jemand hingesetzt hat, weil das kam ja, war es nicht auch so um die Ende 90er? Ja, das erste Metal Gear. Also es kam, glaube ich, sogar noch vor Shenmue müsste es gekommen sein, ja. Also das war so eins dieser Spiele, die direkt so dieses filmische Element mit reingebracht haben, weil wir haben ja schon ausgeführt, Kojima ist wahnsinnig, aber auf eine liebenswerte Art wahnsinnig. Und das hat Metal Gear 1 schon gezeigt. So, dieses Filmische, das liegt dem einfach. Der hätte Regisseur oder Autor werden sollen. Gott sei Dank ist er dann Videospielprogrammierer geworden. Aber das war, ich meine, heute auch grafisch, naja, PlayStation 1 Grafik, da muss man sich schon beide Augen zuhalten.
Beide Augen zuhalten.
Eigentlich so, aber trotzdem, wie es filmisch inszeniert ist, sehr, sehr schön. Deshalb kommt's rein, Metal Gear.
Ich, für den letzten, das letzte Spiel jetzt, mein Platz Nummer 5. Mhm. Ich sag dir mal nicht, wie das Spiel heißt und du musst raten. Sobald du weißt, welches Spiel es ist,
okay,
dann kannst du loslegen.
Jetzt bin ich gespannt.
Max Caulfield befindet sich im Fotografieunterricht an einer Hochschule, ich weiß nicht mehr genau, wie die High School hieß. Blackwell High School. Dozent spricht irgendwie über Daguerreotypien oder wie man sie nochmal ausspricht. Daguerreotypien, glaube ich, heißt es. Also spezielle fotografische Verfahren, frühe fotografische Verfahren und ästhetische Aspekte von Fotografien. Sie nimmt ein Selfie von sich auf. Und es ist ein warmer Sommertag. Die anderen Studenten und Studierenden werfen sich Papierknöllchen an den Kopf. Und der Dozent verwickelt dich in ein Gespräch und sagt, hey, wenn du hier Selfies aufnehmen kannst im Unterricht, dann kannst du doch bestimmt auch diese und jene Frage beantworten.
Und hey, das ist aber nicht... das ist aber nicht... wie heißt das Spiel? War das nicht?
Gerade als er dich auf die Hörner genommen hat, ist die Stunde vorbei.
Oh, warte.
Du meinst doch bestimmt
einen Indie-Titel, ne?
Nee, Indie würde ich jetzt nicht sagen dazu. Also ästhetisch vielleicht, aber nicht... Es hat einen großen Publisher.
Hat einen großen Publisher. Ey, du meinst doch dieses... wie heißt das mit diesen zwei Mädchen? Ist es das?
Ja.
Ey, wie, das mit diesem, wie heißt das nochmal?
Life is Strange.
Life is Strange, ja, Life is Strange, natürlich.
Fantastisches und, Spiel. Und
ja, und.
Da ist es nämlich, hast du es gespielt?
Nee, ich hab's nicht gespielt, aber ich hab mir so gedacht, so Moment, irgendwie hast du den Namen schon mal gehört und. Das muss das sein. Ja, Life is Strange ist bei dir Platz 5.
Und zwar, weil du dann nach dieser Stunde gehst du raus auf den Flur und lehnst dich an so einen Spind. In diesen amerikanischen Universitäten gibt es ja immer diese Spinde. Und Max, die Protagonistin, steckt sich Kopfhörer in die Ohren, diese kleinen Kopfhörer.
Ja.
Und ihre ganze Umgebung wird ausgeblendet.
Sie hört nur Musik.
Sie hört Musik. Sie läuft den Flur entrunter. Und du siehst die ganzen Mitschüler, wie sie miteinander kommunizieren. Sie schubsen. Also dieses typische nostalgische Gefühl.
Ja, also wie man sich halt in der Schule fühlt, ne?
Wenn so ein stressiger Schultag zu Ende geht.
Ja. Aber wir haben ja keinen Stress. Wir sind ja ganz entspannt. Das ist der Anfang, genau, das ist der Anfang von Life is Strange.
Ungefähr so, wie ich es gerade versucht habe, auf eine schlechte Art und Weise zu imitieren, fühlt sich dieser Anfang an. Ja. Da läuft dann auch so ein Gitarrenstück. Das ist natürlich viel schöner, als das, was ich jetzt gerade improvisiert habe. Mhm. Und dann läuft man so diesen Gang runter. Das hat so ein schönes, nostalgisches, tragendes Gefühl. Wahnsinnig gut. Life is Strange, der Anfang. Werde ich nie vergessen. Nie vergessen.
Nie vergessen. Zwei Sachen möchte ich trotzdem, zumindest namentlich kurz erwähnen. Ich werde nicht darüber drauf eingehen, aber ich will sie trotzdem mal kurz erwähnen, weil ich finde, es sind trotzdem sehr schöne Anfänge.
Honorable Mentions.
Ja, und zwar einmal Alan Wake für die Xbox 360. Finde ich einen sehr schönen Anfang. Und wer Stephen King-Fan ist, der wird das Spiel generell lieben. Und wer es ebenfalls nicht in die Liste geschafft hat, das ist aktuelle Doom. Hat tatsächlich einen für mich saucoolen Anfang, weil das Spiel geht... Ich möchte es dir eigentlich nicht vorwegnehmen. Hast du schon mal die Demo gespielt jetzt?
Nee, nimm es mir nicht vorweg.
Wir haben ja auch keine
Top 7, sondern wir haben Top 5.
Ja, aber trotzdem, genau. Ich nimm es dir nicht vorweg. Aber so viel sei gesagt, das sollst du auf jeden Fall spielen, weil der Anfang ist... Es ist Doom. Deshalb, auf jeden Fall, es hätte es fast sogar reingeschafft. Dann habe ich mir gedacht, nein, doch nicht. Hier gibt es andere Titel. Deshalb, sie sollten kurz erwähnt werden. Das wurde hiermit getan.
Und dann können wir eigentlich uns der dritten und letzten Kategorie dieses Podcasts zuwenden.
Richtig.
Nämlich das große Pixel-Diskurs-Quiz.
Achso, richtig, genau, bei Battlefield.
Battlefield immer.
Battlefield. Immer Battlefield.
Und zwar steht es 7-4 für dich.
Ja.
Die Fragen dieses Mal stammen von Katharina Halbach.
Ja, von der lieben Katharina.
Und wir haben, ich glaube, sie hat mir, glaube ich, irgendwas gesagt von wegen, dass sie eine Sonderfrage oder so hat. Müssen wir mal schauen, wie wir damit verfahren. Aber erstmal die normalen Fragen.
Ich bin echt gespannt, was sie sich
soll ich dir die erste Frage stellen?
Ja, hat sie irgendein Oberthema gehabt oder war es nur einfach so
Ich kann random? Jetzt mal draufklicken und dann kann ich dir das sagen. Mhm. Fragen, Podcast. Das dauert hier relativ lange, bis sich diese Datei geöffnet hat. Ah ja, okay, hier sind sie. Videospiel-Trivia.
Oh, Videospiel-Trivia. Das hört sich doch interessant an. Ich glaube, da können wir beide Punkte holen.
Hoffentlich.
Ja, du bist, glaube ich, noch geknickt vom letzten Mal, ne?
Ja.
Das ist dein Game Studies. Ich konnte es ja selbst nicht glauben.
Das war eine Niederlage. Naja. Ich bin heute eh nicht so auf der Höhe. Ich glaube, ich mache nicht so viele Punkte jetzt.
Jetzt möchtest du mich... Das ist wie bei Fußballtrainern, ja, bei einer Pressekonferenz, wenn sie immer dem Gegner stärker machen, dann so sagen, ja, natürlich sind sie die Favoriten für das Spiel. Ja. Okay. Ja, dann hau raus, die erste Frage.
Erste Frage für Sebastian Möller.
Ja.
Welcher Figur ist der Held aus The Legend of Zelda nachempfunden?
Also Link.
Das ist üblicherweise
der Link ist der Held in der Regel. Wenn irgendjemand jetzt Zelda sagt, ne, hau ich ihn. Ich fahr zu ihm nach Hause, hau ihn.
Ich habe das gerade gemacht und du bist aber schon bei mir zu Hause insofern.
Ach so, du bist nicht weit. Ja, du bist schon lediert.
Das reicht. Welche Figur hast du ihn wahrscheinlich verprügelt und deshalb
dann ich sag Robin Hood.
Robin Hood?
Ja.
Weißt du das jetzt? Weil es kommt ja, die Frage ist ja, ich müsste jetzt eventuell noch einen Tipp abgeben. Wenn du es jetzt eh schon sicher weißt, dann gebe ich jetzt keinen Tipp
mehr. Ich sag Robin Hood. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das ist die nächstliegende. Ja. Das ist mein nächstliegender Tipp,
Robin Hood. Ich gebe gar keinen Tipp ab, weil das macht Sinn.
Ja.
Das kann eigentlich nur Robin Hood sein. Und ich schaue in die Antworten und ich kann dir sagen. Fuck, hätte ich doch bloß einen Tipp abgegeben. Hätte ich mal eine Sekunde nachgedacht. Wirklich mir angewöhnen, ich muss erst nachdenken und dann handeln. Was tun.
Das ist Subjekt, Prädikat, Objekt.
Wir hatten doch von Kant gesprochen.
Habe ich mutig deines eigenen Verstands zu bedienen. Was war's denn?
Peter Pan. Das macht sowas von Sinn. Fuck. Natürlich Peter Pan.
Natürlich Peter Pan. Der Junge, der nie groß. Ja, natürlich.
Und Katharina schreibt hier: Er trägt ein grünes Outfit, spielt Flöte, wird von einer Fee begleitet und kämpft gegen seinen eigenen Schatten. Außerdem altern die Kokiri nicht, genau wie die Kinder aus dem Nimmerland.
Ja, klar. Ich hätte auch mal wirklich drüber nachdenken sollen. Das war jetzt ganz.
Mit ein klein wenig
Nachdenken hätten wir beide
drauf kommen können. Keinen Punkt. 7-4.
Okay, das ist eine Schätzfrage, glaube ich, wieder. In welchem Jahr hatte World of Warcraft mit 12 Millionen Spielern seine bisherige Spitzenzeit an Spielerzahlen? In welchem Jahr hatte World of Warcraft 12 Millionen Spieler?
Sollen wir da wieder dieses Vorgehen etablieren, dass wir beide einen Tipp abgeben und wer näher dran ist,
der
kriegt den Punkt?
Genau.
World of Warcraft. Ich tippe jetzt mal 2009. Mhm. Warte, ist ein bisschen spät.
Wann kam es raus?
Ich mache 2008. 2008. Das kam auf jeden Fall früher raus, aber ich dachte irgendwie daran, dass mit diesen ganzen Expansions, glaube ich, die Spielerzahl relativ lange noch gewachsen ist.
Mhm. Mhm.
2008, sage ich.
12 Millionen Spieler. Sekunde. Okay, warte. Ich sag 2010.
Okay. 2008, 2010. Wo kann ich hier
Du musst zurück.
Du musst
hier die Zurücktaste?
Genau, Zurücktaste und dann auf die Antworten.
Okay.
Und dann vorsichtig runterscrollen.
Ja. In der zweiten Hälfte von 2010.
Oh, fuck. Jetzt langsam kommst du außerhalb meiner Reichweite hier. Und der Kugelschreiber
funktioniert auch nicht. Schön. Da gehe ich mal wieder zurück.
Der funktioniert auch nicht. Wo sind wir hier eigentlich?
Bude.
Wir müssen uns mal so einen Assistenten organisieren, der uns mal hier mit Kugelschreibern versorgt.
So.
Sowas. Am Montag schreibe ich Klausuren. Ich habe überhaupt keinen Kugelschreiber. Geht überhaupt nicht.
What?
8-4. Wir kommen zu den mittelschweren Fragen.
Oh ja. Das war eine leichte Frage. Also die WoW-Frage war leicht. Okay, gut.
Nummer 3.
Ja.
Für welche seit 2013 in Teilen spielbare PC-Simulation konnten bei der Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter und die eigene Webseite über 36 Millionen US-Dollar gesammelt werden? Bislang das größte per Crowdfunding finanzierte Computerspielprojekt.
Moment, ich muss die Frage lesen. Das ist also.
Warte.
Die war zu lang.
Dann.
Sekunde,
lese sie ruhig nochmal.
Also nochmal. Auch nochmal für die Zuhörer. Für welche seit 2013 in Teilen spielbare PC-Simulation konnten bei der Crowdfunding-Kampagne über Kickstarter und die eigene Webseite über 36 Millionen US-Dollar eingesammelt werden? Das ist die bisher größte Crowdfunding-finanzierte Computerspiel. In Teilen spielbare PC-Simulation.
Teilen spielbare?
Also
seit 2013. Es ist
eine Simulation. Also es muss ein großer Titel sein. Den Namen kennen wir wahrscheinlich beide. Es muss so sein, sonst, ne?
Die größte per Crowdfunding finanzierte Computerspiel.
Ich muss ja zuerst den Tipp abgeben, ne?
Du musst zuerst.
Boah. Okay. Katharina hat sich echt was überlegt. Okay. Jetzt kommt Battlefield mit Mundharmonika.
Das war aber nicht, geht oder? Leider nicht tief genug, ne?
Ja.
Oder aber, du müsstest halt so einen einzelnen Ton.
Oh Gott, welches Spiel ist das? Es muss eins sein, was wir kennen, und ich werde mich wahrscheinlich in den Hintern reißen, wenn ich in den Hintern treten lassen, sagen wir mal so.
36 Millionen,
das ist schon
ein Riesenspiel.
Es muss ein großes Ding sein. Ich glaube, es ist eine Simulation, und ich glaube, es ist eine Weltraumsimulation. Und ich 36 Millionen, das muss. Nein, es ist nicht Eve Valkyrie. Es ist nicht Eve Valkyrie. Es ist, ich glaube, ich weiß, welches es ist. Warte. Oh Gott. Ich weiß, das ist...
Ich mache den Herzschlag, ne?
Es ist eine PC-Simulation. Es ist eine Weltraumsimulation, da bin ich mir sicher. Und ich werde mich in den Hintern... Es war nicht Eve Valkyrie, es ist... nicht Event Horizon. Wie heißt es denn... Oh, ich weiß doch, das ist das. Ich hab da auch ein Video zu gesehen, dass das total Kickstarter-mäßig durch die Decke ging.
Ich versuche dich unter Druck zu setzen.
Sack. Ey, das ist nicht lustig. Ich weiß, es ist nicht Eve, es kann nicht Eve Valkyrie, es ist, weil das ist nicht Kickstarter finanziert. Ich weiß, das hat auch so hyperrealistische Designs und auch die Weltraumstationen, die man in dem Dings schon gesehen hat. Oh Gott. Ich weiß, was es ist. Ich weiß den Namen nur nicht. Das ist das Problem. Oh Gott.
Willst du mir den Punkt schenken?
Ich schenke ihn dir.
Komm. Ich glaube, ich weiß es.
Ja. Also komm, also ich, dann sag ich trotzdem, Eve Valkyrie, dann bist du jetzt dran.
Für den Fall, könnte ja sein.
Für den Fall, dass ich doch recht habe, aber...
Es könnte sogar irgendwie sein, gibt's ja auch noch Eve Valkyrie. Ich logge ein Star Citizen.
Scheiße.
Das ist es.
Ich bin mir ziemlich sicher, Star Citizen, ja, das ist...
Aber mal so ein Punkt täte mir eigentlich ganz
gut. Ja, cool. Du darfst auch mal wieder Punkte machen.
Es ist aber wahrscheinlich auch jetzt so ein Fall. Es ist... Star Citizen!
Ja, ich Idiot, ey.
Vom Hauptdesigner und Erfinder Chris Roberts.
Ey, aber das ist das total Ärgerliche, weil ich wusste, dass das dieses Spiel ist, nur ich hab den scheiß Namen nicht. Ey, ohne Witz, Leute, ihr wisst gar nicht, wie ich mich gerade ärgere. Ich ärgere mich wie blöd, aber du hast wieder aufgeholt. Es steht nur noch 8 zu 5.
Nur noch 8 zu 5?
Wow. Du kannst an mir vorbeiziehen.
Und du kannst mir jetzt die nächste Frage stellen, wenn du möchtest. Und zwar ist das die Frage Nummer 4.
Ui. Dem 1990 erschienenen Action-Adventure Elvira, Mistress of the Dark.
Elvira, Mistress of the Dark, 1994 erschienen.
1990 lag ein Rezeptbuch bei, das zur Lösung des Spiels unerlässlich war. Aus welchem Grund wurde der Inhalt des Rezeptbuchs mit roter Tinte auf rotes Papier gedruckt, sodass die Schrift nur durch die rote Folie der ebenfalls beigelegten Pappbrille zu sehen war?
Also, ich muss das jetzt nochmal zum Verständnis.
Ne? Es geht um das Spiel?
Ich frage nochmal. Elvira. Ja. Ich paraphrasiere. Da gibt es ein Spiel, das ist 1990 rausgekommen, das heißt Elvira, Mistress of the Dark.
Ja.
Und diesem Spiel lag ein Rezeptbuch bei.
Mit roter Tinte.
Also irgendwie um Hexerinnen, sowas wahrscheinlich.
Ja.
Und in dieses Rezeptbuch, da ist eine Seite, die erscheint dir quasi erstmal komplett rot.
Der Inhalt ist mit roter Tinte auf rotem Papier.
Also hast du eine Seite, die ist komplett rot.
Genau.
Und dann hast du da so eine Brille dabei. Und so eine Pappbrille, die du ausklappen kannst. Und wenn du die aufsetzt, dann siehst du die Schrift.
Ja.
Und was ist jetzt die Frage?
Aus welchem Grund wurde der Inhalt des Rezeptbuchs mit roter Tinte auf rotes Papier gedruckt?
Aus welchem Grund?
Warum hat man das gemacht?
Aber war wahrscheinlich das weiße Papier leer. Ja, dann müssen wir aber leider noch so eine Brille anfertigen, mit der man das dann lesen kann.
Ja, vor allem, weil weißt du, wir haben kein weißes Papier mehr, aber wir haben rote Farbe. Ja,
wir haben rote Farbe und wir fertigen eben noch diese roten Pappbrillen an. Ja. Nein, das kann nicht sein. So ein Grund kann es nicht sein. Alter, es muss was anderes geben. Ich weiß warum.
Echt? Ja, komm, hau raus.
Das ist jetzt, ich weiß es nicht, aber ich habe einen guten educated guess.
Mach los.
Kopierschutz.
Oh. Ja. Stimmt. Ich glaube, das, ja, ich denke mal, es wird sein. Weil zu der Zeit, man wollte einfach nicht, dass dir jemand, die Sachen einfach, ja, das macht Sinn.
Man wollte nicht, dass das kopiert wird. Und dann konntest du zwar vielleicht diese Disk kopieren.
Ja, aber du konntest nicht
diesen Code lesen, weil du brauchtest dafür die Brille und das ganze Gedöns.
Und die liegt natürlich mit dem Originalspielball, klar.
Genau, du konntest es nicht übers Internet mal eben verschicken oder auf Diskette verteilen oder sowas.
Ich glaube, du hast recht. Ich glaube, da werde ich keinen Dings zu abgeben.
Dann schau doch mal in die Antworten.
Es macht Sinn. Ja.
Alles andere ist doch doof, ja.
Genau. Wir hatten Peter Pan. Das hat das nicht ärgert mich, wie blöde. Ja, zum Schutz vor Raubkopien. Mit den damaligen Kopierern war durch die rote Tinte auf dem roten Papier keine Vervielfältigung der Buchseiten möglich, da unter den gegebenen Umständen nur schwarze Seiten gedruckt wurden. 8:6. Jetzt könnte ich mal wieder einen Punkt machen.
8:6. Ich hole rasant auf.
Ja. Ausgerechnet bei Konsolen, bei Trivia-Fragen. Das ärgert mich.
Siehst du, dann mal GameStudies-Fragen.
Und dann kommt so Trivia-Kram, den ich eigentlich... Und vor allem, weil ich eigentlich... ich hätte diesen scheiß Star Citizen.
Also.
Ja, gut.
Egal. Hier kommt eine Frage für dich.
Die ist schwer, ne? Das kommen die schweren Fragen.
Schwere Frage. Mhm. Aber ich glaube, wenn es einer weiß...
Dann
du.
Oh, okay. Jetzt bin ich gespannt. Wenn es einer weiß, dann ich. Okay.
Frage 5. Mit welchem Hilfsmittel testen die Entwickler des noch nicht veröffentlichten Spiels No Man's Sky die prozedural entwickelten 18 Trillionen unterschiedlichen Planeten auf visuelle Probleme und Glitches? In Klammern, ein einzelner Spieler würde ca. 585 Millionen Jahre brauchen, um jeden Planeten auch nur einmal eine Sekunde zu besuchen. Also, das ist die Frage. Sie haben irgendein Hilfsmittel.
Sie haben ein Hilfsmittel. Ich weiß viel über No Man's Sky, aber ich weiß nicht, warum.
Deshalb ist die Frage auch schwer.
Aber es ist schön, dass sie eine Frage zu No Man's Sky genommen hat. Das habe ich mir übrigens jetzt vorbestellt in der Collector's Edition.
Ah, okay.
Ich freue mich wie ein kleines Kind darauf.
Ja, ich bin dann auch dabei.
Ey, das war auf jeden Fall. No Man's Sky war toll. Also, mit welchem Hilfsmittel testen die Entwickler des noch nicht veröffentlichten Spiels die prozedural entwickelten 18 Trillionen Planeten auf Probleme und Glitches?
Irgendein Hilfsmittel müssen wir haben.
Also ich denke mal, es ist ein Algorithmus. Das wird ein Algorithmus, eine Software sein, die anders kann ich. Aber sie haben das ja auch mit einem Algorithmus erstellt. Hm. Also die Welt ist ja prozedural durch einen Algorithmus erstellt worden. Also denke ich mal, dass sie irgendein Tool nehmen, um den Algorithmus, ne, dass irgendwelche Fehler im Ab. Es ist eine Software, die den Algorithmus auf Fehler untersucht für das Spiel. Ja, eine Software, mit der man der Algorithmus, der das Ganze erstellt, ist, ob da irgendwelche Fehler in dem Code sind, weil da das Ganze nur prozedural generiert wird, die Assets an sich sind ja da, ja, die sind in diesem Algorithmus drin. Und deshalb sage ich, das ist eine Software, die den Algorithmus untersucht auf Fehler, damit man nicht extra jeden einzelnen Planeten besuchen muss.
Okay, ich logge das schon mal ein, weil ich muss auch noch ein paar Überlegungen dazu anstellen, glaube ich. Mhm. Im Prinzip macht es Sinn, was du sagst, aber ich glaube, das wäre zu einfach, weil das gibt's in jedem Spiel. Stattdessen muss es ein weiterführendes Hilfsmittel geben.
Wenn du da jetzt den Punkt machst, bin ich sauer. Das ist dir schon klar, ne?
Ich brauche diese Pizza unbedingt. Gegen Ende des Monats geht mir das Geld aus.
deshalb hast du die Pizza vorbestellt.
Ich brauche jetzt
die
Pizza.
Ja.
Also, es muss ein anderes Hilfsmittel geben.
Ja.
Und dieses Hilfsmittel muss in der Lage sein, visuelle Probleme und Glitches zu erkennen. Ich sage daher, es ist eine... Es ist eine Form von... Es ist ein NPC. Wie ein NPC im Grunde.
Okay.
Der dieses Universum
bereist?
In rasender Geschwindigkeit erkundet.
Okay.
Und jegliche Fehler sozusagen aufzeichnet.
Okay, ja.
Das ist weit hergeholt.
Halte ich zwar nicht, ich glaube, wir werden beide falsch liegen. Mal gucken, vielleicht, ey, wenn du recht hast, dann hat Sean Murray sich echt was überlegt.
Hier. Wir finden es raus.
Hast du recht? Ist es tatsächlich in
der Tat? Das ist jetzt vielleicht noch debattierbar, ich gebe dir erstmal die Antwort.
Ja.
Antwort Nummer 5. Es wurden Drohnen programmiert, die im Spiel automatisch die Planeten anfliegen. Wenn sie ein Problem entdecken, machen sie automatisch einen Screenshot und schicken eine Alarmmeldung an die Tester.
Ah, okay. Ja, Moment. Drohne ist ein NPC. Eine Drohne ist ein NPC, ja. Man könnte aber natürlich, man kann natürlich auch sagen, dass, ich habe ja gesagt, das ist eine Software, die den Algorithmus überprüft.
Ja, aber sie überprüft ja nicht den Algorithmus.
Ja, also der ne? Ja, komm, du kriegst den Punkt.
Die Drohne ist ja nicht im Code. Die Drohne fliegt ja nicht durch den Code des Spiels.
Nee, aber sie ist Teil des Codes. Also sie ist quasi so wie bei DNA, ja, dass da so immer so geguckt wird, wenn die DNA abgelesen wird in der Zelle. Ja, das dann immer so geguckt. Aber gut, du kriegst den Punkt. Ja, komm. Das ärgert mich.
Sky-Frage.
Du kriegst bei der Norman Sky-Frage den Punkt, ey.
Klar. 8-7.
Alter.
Das wird nochmal richtig spannend.
Alter, das wird richtig spannend.
Das
wird super spannend.
Und jetzt gibt es die.
Boah, ich ärgere mich.
Jetzt kommt die letzte Frage, ne?
Ich habe so schöne Fragen beantwortet. Und das kommt nicht das hier.
Jetzt kommt die Frage Nummer 6. Bam, 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 bam.
Okay. Ich finde die Frage witzig. Okay. Die sechste Frage ist, inwiefern ist das Spiel Ingress von Niantic dafür verantwortlich, dass einige Spieler von Pokémon Go gleich mehrere Pokéstops bei sich zu Hause eingerichtet bekommen haben?
Oh, wow.
Das ist echt schwer.
Oh, wow. Also, was ich weiß, ist definitiv, dass die Daten für Pokémon Go stammen aus Ingress. Mhm. Ingress arbeitet mit der Software, hat mit der Software gearbeitet von Google. Und Ingress hat die Daten sozusagen für Pokémon Go zur Verfügung gestellt, weil gleiche Entwickler, glaube ich. Ne?
Naja, Niantic, genau.
Warum haben jetzt aber Leute in Ingress...
Warum ist das Spiel Ingress dafür verantwortlich, das bei Pokémon Go?
Und dafür verantwortlich zu sein, muss es ja bedeuten... Mal angenommen, die ganzen Pokéstops. Was sind die Pokéstops? Die Pokéstops sind besondere Merkmale...
Von Städten oder Orten.
In Städten oder in Orten können aber auch wirklich ganz kleine Sachen sein. Zum Beispiel hier an der PhilFak, an der Philosophischen Fakultät, so ein Karotten-Graffiti ist
ja.
Total random, ja. Hier sind lauter Denkmäler und sowas, da ist das klar. Aber bei so einem Karotten-Graffiti hätte man es nicht unbedingt erwartet.
Ja.
Warum sind solche Sachen Teil...
Bei sich Pokémon zu Hause. Go,
weil sie irgendwo müssen sie ja Teil gewesen sein von der Spielwelt von Ingress. Ja. Ingress hatte ja auch irgendeine Geschichte. Und ich würde daher sagen, der Grund, warum manche Leute bei sich zu Hause mehrere Pokéstops gleich haben, ist der, diese Gebäude waren Teil der Geschichte spielerischen Entwicklung von Ingress. Und die Leute mussten quasi dorthin kommen, um dieses oder jenes zu tun. Da hat dann vielleicht eine Figur dieser fiktionalen, dieser Narration gelebt oder sowas.
Ach so, da musste man irgendwie dass man dann dahin muss oder dann, sowas.
Ja.
Moment.
Deshalb, glaube ich, wurden da die Punkte registriert in Ingress an Pokémon Go weiter übernommen sozusagen und da einfach durch den Algorithmus eingepflegt und sind jetzt Pokéstops. Das ist mein Tipp.
Okay. Jetzt nennen wir es genau bei sich zu Hause. Also, dass die jeweils, ja klar, also ich glaube, Ingress wurde ja, glaube ich, nicht in der, ich habe es nicht selbst gespielt, aber Ingress wurde ja jetzt nicht in der offenen Welt groß gespielt, dass du mit dem Handy lang bist, oder?
Doch.
Auch?
Ja, klar.
Also aber Moment, es wird explizit gesagt, es muss bei sich zu Hause. Das heißt,
genau.
Also, warum ist es bei sich zu Hause und nicht in der offenen, also, ne? Also, die Leute, die das bei sich selbst spielen. Wurde auch mit Google, also haben beide mit Google, ne? Zu tun gehabt.
Richtig.
Beide Spiele mit Google. Überreste des Quellcodes von Ingress sind bei Pokémon Go entsprechend. Die dann, also es sind quasi noch so Überbleibsel aus dem Spiel, die sie einfach nochmal verwendet haben, um dann bei Pokémon Go, damit man sich auch Arbeit spart, ja, dass man hat schon quasi was für Open World, ja, bei Ingress gehabt, das benutzt man dann halt nochmal für dass das nur bei den Leuten auftritt, die das Spiel auch schon gespielt haben.
Bei Leuten, die Ingress
gespielt haben. Ja.
Okay, das könnte durchaus sein. Ich glaube, ja. Du hast recht.
Ja, also
schau mal in die Antworten.
Ich soll die Antworten, okay.
Ja, die Frage ging ja, glaube ich, an mich.
Ne? Ja, stimmt. Also genau, ich hatte, genau.
Schau mal in die Antworten und dann sehen wir. Also entweder...
Ja, weil Ingress-Portale die Grundlage für Pokémon Go bilden. Bei Ingress ist es im Gegensatz zu Pokémon Go möglich, direkt über die App eigene Portale einzurichten. Manche Spieler haben sich zu Hause Ingress-Portale einrichten lassen, die jetzt als Pokéstops anerkannt werden.
Das geht eher an dich, ne?
Ja, also das zumindest der zweite Teil, weil die Spieler, die Ingress gespielt haben, haben sich das zu Hause gemacht.
Ja.
Ja.
Doch, das geht eher an dich. Ja. Komm, du hast mir den Dings...
Du hast Norman Sky und den Dings hast bekommen, ja.
Wir waren heute großzügig.
Wir waren heute mal echt... komm, heute kriegt jeder was.
Jeder kriegt einen Punkt.
Jeder kriegt einen
you
Punkt.
You get a point, you get a point.
You get a point.
Ach, die hat sogar hier Quellen angefügt, das ist
ja
nett.
Ja, also es waren schöne Fragen.
Das waren schöne Fragen, auch interessant.
Die Norman Sky-Frage ärgert mich sehr.
Ich dachte,
und sie startet, also zwei Weltraumspiele und ich habe beide jeweils nicht die Antwort gewusst.
Ich dachte, sie hätte auch irgendwas noch erzählt von einer Bonusfrage, aber weiß ich jetzt nicht mehr. War die das? Hat sie mir scheinbar nicht mitgeschickt. Mhm. Also falls es eine gibt, dann hat sie mir nicht mitgeschickt.
Ja, vielleicht machen wir dann das nächste Mal.
Das nächste Mal machen wir dann noch die Bonusfrage.
Oder nein, wir machen die Bonusfrage zum Schluss. Wenn es dann ganz eng wird. Ja, dass wir dann sagen, okay, das ist die letzte Frage, die Zusatzfrage dann von allen.
Zusatzfrage,
ja?
Genau. Ja, das können wir dann machen, wenn wir irgendwie Gleichstand haben.
Genau, wenn wir
das könnte ja fast passieren.
Es könnte das passieren. Es steht jetzt 9 zu 7.
Genau, es steht 9 zu 7. Das war das Pixel-Diskurs-Quiz. Veranstaltungshinweise, hast du welche für nächste Woche?
Nee, zumal, also vor allem keine Universitären da.
Ja, die Uni ist jetzt erstmal vorbei.
Die ist jetzt erstmal rum.
Das also ist auch gut
so. Fast rum. Ja. Wir haben ja noch ein paar Klausuren und Ähnliches.
Yep.
Oder Hausarbeiten.
Ich habe jetzt keine Veranstaltungshinweise.
Nein, hab ich auch nicht.
Song der Woche.
Ja.
Ihr erinnert euch, jede Episode des Pixel-Diskurs-Podcasts endet in einem Song, mit einem Musikstück. Ja. Ihr könnt, wenn ihr selbst Musiker seid oder Bands habt oder was auch immer, euch kreativ beteiligt, dann könnt ihr mir eine Audiodatei schicken und einen Link an simon@pixeldiskurs.de. Das Ganze muss GEMA-frei sein. Und dann packen wir euch an das Ende dieses Podcasts. Dieses Mal weiß ich überhaupt nicht. Doch, machen wir. Ich hab noch ein, zwei Stücke.
Ja.
Habe ich noch. Danach muss ich an, wenn dann uns keiner was schickt, dann fange ich an, selber Musik zu machen. Ne? Das ist jetzt eine echte Warnung.
Wir warnen euch echt vor. Ihr habt das gerade gehört.
Wenn mein Fuß wieder funktioniert,
dann werden wir selbst.
Und dann spiele ich hier Wonderwall.
Oh! Jetzt haben wir noch Klischee, oder? Dass man natürlich, das ist wie, klar, wie bei den Leuten, die sich in der Stadt dann immer hinsetzen, ja, dann mit der Gitarre und dann spielen sie Wonderwall.
Ich habe was Schönes.
Ja.
Und zwar hat der, ich habe ja in der ersten, also es war glaube ich die Episode 2 oder 3 des Pixel-Diskurs-Podcasts, da habe ich das eingeführt mit diesem Song der Woche und da haben wir ein Stück gespielt der Band Krachwalze. Und
das war glaube ich der dritte, wo ich dann auch dabei war.
Nee, einer vorher. Du warst beim ersten Mal im dritten dabei, dann war es in der Episode 2. Da war es in der Episode 2. Das war diese Vortragsreihe, die ich da aufgezeichnet habe.
Ja.
Jetzt hat mir der Kollege von Krachwalze, beziehungsweise sind da zwei Leute, schöne Grüße, haben was Kleines gebastelt.
Okay.
Spezifisch für unseren Podcast. Für den Pixel-Diskurs-Podcast. Was wir eventuell als Intro irgendwie verwenden können oder als zwischendurch als Interlude mal oder so. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, das einfach mal als Song der Woche zu nehmen. Das ist einfach nur ein kleines, relativ schwermütiges Chiptune-Instrumental.
Ja, natürlich. Im Moment, wir wollten doch eigentlich nichts Schwermütiges mehr nehmen.
Letztes
Mal. Weißt du noch?
Nee,
wir hatten letztes Mal schon den, ich weiß nicht, wie viele Leute da erschreckt, hochgeschreckt sind, als dann bei uns das letzte Mal die Show aus war und dann alle, weil das anfing.
Das war der Andrew. Andrew hat das gemacht.
Naja,
also ich hatte eigentlich was anderes vor. Eigentlich hatte ich was vorbereitet auf dem Klavier.
Eigentlich. Aber das geht ja eigentlich nicht.
Aber das kann ich nicht machen.
Also dann nehmen wir das
von... Mein Fuß ist ungefähr, der rechte Fuß ist doppelt so dick wie der linke.
Oh.
Und deshalb, nicht ganz, aber ja fast.
Aber fast.
Und deshalb kann ich jetzt nicht
Klavier spielen.
Machen wir es nächstes Mal.
Und
stattdessen gibt es diesmal von Krachwalze einfach nur ein kleines abschließendes Chiptune-Musikstück.
Ja. Und wir dürfen nicht vergessen, wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns natürlich auch folgen. Und zwar auf der Seite vom pixeldiskurs.de natürlich. Könnt ihr uns sehen. Dann auf Facebook, da haben wir ebenfalls eine Pixeldiskurs-Seite. Und ihr könnt uns auf Twitter folgen. Bei dir ist es
@StefanSimond.
Und bei mir ist es TheMöller_S. Und wenn ihr aus Marburg kommt und Pokémon Go spielt und zufällig mal sehen wollt, ob wir Arenen eingenommen haben, wie heißt du bei Pokémon?
Pyja8.
Pyja8?
PYJA8.
Ja. Und ich heiße dort Gatling Guns. Ja, geil, oder? genau, also wenn ihr da mal seht, dass da eine Arena von uns eingenommen wurde jeweils, wir beide haben ja jetzt Beef, ja, weil er ein anderes Team genommen hat.
Oh, oh, oh.
Deshalb ist jetzt der Beef ist ausgebrochen, es tut mir leid.
Um die E-Kirche.
Um die E-Kirche wird, genau, wie bei Game of Thrones spielen sie um Westeros, wir spielen um die E-Kirche. Genau. Und deshalb könnt ihr da auch mal gucken, falls ihr uns da findet. Ja, ansonsten sind wir durch, oder?
Ja, machen wir nächste Woche weiter.
Bis
dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
Bye.